Ansonsten will ich mal so einsteigen. Wenn ihr jetzt hier heute Abend gekommen seid und ihr interessiert euch ja dann offensichtlich für das Thema, dann ist euch definitiv aufgefallen, es wird in Österreich nicht anders sein als da oben in Deutschland. Was für eine totale Funkstille in Sachen Venezuela herrscht, in dem, was so mediale Öffentlichkeit heißt. Und das ist deswegen, das kann einen deswegen ein bisschen verwundern, stutzig machen, weil die Frage sofort mit Nein zu beantworten ist, ob der Grund für diese große Abregung vielleicht darin liegt, dass da jetzt alles gut ist. Dieselben Zustände, die einem noch vor einem, weiß ich nicht, also Anfang des Jahres, vor ein paar Monaten jedenfalls, brettelbreit immer angeboten worden sind als Gegenstände der Empörung. Ein ganzes Volk hungert, leidet Not, leidet Mangel an den elementarsten Lebensbedingungen und Lebensmitteln. Die Leute werden von den einen wie von den anderen in Massendemos auf die Straßen gebracht und da kommt es zu ziemlich gewalttätigen Auseinandersetzungen. Soweit die Gewalt haben, sie haben, versuchen sie, sie einzusetzen für ihre Zwecke, dafür den Machtkampf, von dem das Land bestimmt ist, in ihrer Richtung voranzutreiben. Wozu nicht schlecht gehört, das Elend der Bevölkerung eben dafür auch zu benutzen. An diesen Zuständen, wie gesagt, die einem ja nicht einfach nur so präsentiert worden sind, sondern die einem immer präsentiert worden sind, als Gegenstände, über die man sich gefälligst zu empören hat, in aller Regel mit einer sehr eindeutigen, jedenfalls offizieller Weise oder ja, durchgesetzter Weise, mit einer sehr, jedenfalls weitgehend eindeutigen Parteinahme. Letztlich mag es unterschiedliche Gründe geben und schlechte Bedingungen, aber irgendwie und dann doch ganz letztlich und ganz grundsätzlich ist es der Chavismus, erstens mit dem, was er vorhatte, und zweitens damit, dass sich jetzt dessen führende Vertreter nicht von der Macht wegbringen lassen wollen. An dem hat sich nichts geändert. Und trotzdem ist dieses Interesse und diese ganze moralische Empörung einer kompletten oder beinahe kompletten Nichtbefassung gewichen. Und wer sich darüber wundert, der hat dazu jeden Grund. Ein Hinweis kann man schon mal geben, vielleicht um die Verwunderung ein bisschen Erklärung zu überführen. Wenn das so ist, wenn sich an dem, was da an Elend und Mist einem, das kann ja wohl nicht wahr sein, da kann jetzt kein Mensch mehr wegschauen und die ganze restliche Staatenwelt schon auch nicht und die ist dafür verantwortlich. Wenn sich daran nichts geändert hat und trotzdem interessiert es einfach kein Schwein mehr, jedenfalls niemanden von denen, die dafür zuständig sind, die Menschheit mit Informationen und mit Meinung zu versorgen, dann ist der schlichte Schluss, aber entscheidende Schluss, dann werden die Gegenstände der Empörung schon nicht die Gründe gewesen sein. Dann hat an dem Elend der Venezolaner was anderes interessiert als das Elend. Und was ist auch kein großes Geheimnis? Das kann man sich relativ schlicht klar machen. Weil auch in Zeiten dieser großen Aufregung die Darstellung dessen, wie es den Leuten geht und was denen angetan wird, sich einfach bruchlos immer mit dem gemischt hat, welche Aussichten bestehen jetzt eigentlich drauf, diesen Maduro endlich mal von der Macht wegzukriegen. Und dann wird die ganze moralische Empörung wohl auch so gemeint gewesen sein. Die hat so lange interessiert, solange es einen Machtkampf dort gegeben hat, von dem die Hiesigen, und da begreife ich euch Ösis jetzt einfach mit ein, irgendwie noch damit gerechnet haben, da wird ein Stück Entmachtung draus. Aus der kann man von Europa aus vielleicht was für sich machen. Und sobald sich herausgestellt hat, dass diese Figur namens Guaido es doch nicht schafft, sich da an die Macht zu hieven oder, wenn man will, zu putschen, das soll man für sich entscheiden, mit welcher moralischen Konnotation man das versieht. Sobald sich herausgestellt hat, der Maduro bleibt wohl doch noch eine Weile an der Macht, Trump deeskaliert mal wieder ein bisschen und vor allem aber dieser, ich glaube von Norwegen, jedenfalls auch in Europa angeregte und dann auch begonnene Vermittlungsprozess zwischen Opposition und Regierungsmannschaft in Venezuela erhält schon im Vorhinein die Absage von der einzigen Macht, auf die es offensichtlich dabei ankommt, nämlich von den USA. Die haben gleich als Aval, gleich vorneweg gesagt, dieser Verhandlungsprozess, den die Europäer da vermitteln, der interessiert uns nicht. In dem Moment haben europäische Politiker und die mit ihnen einfühlsam mitdenkenden europäischen Medien das Interesse an Venezuela verloren. So beweist die Abregung jetzt nach der Aufregung, worin die Aufregung eigentlich bestanden hat, in was für einem zynischen Quid pro quo, wo das eine, das Elend der Leute für was ganz anderes gestanden hat, wo man sich wieder mal als mitleidiger Mensch in das einfühlen sollte, aber dann um was ganz anderes nachzufühlen und nach und mitzudenken, nämlich Aussichten der politischen Einmischung und so weiter. Worin die Befassung damals bestanden hat, wie sie einem präsentiert worden ist, auch das bisschen, was es an Kontroverse gegeben hat, das war dann eben auch nicht besser als das Schweigen. Und die Logik aller Kontroversen um Venezuela und auch in Venezuela, die folgen einem Prinzip, dem wird das heute nicht folgen, was ich zu erzählen habe. Und das ist das Prinzip, dass eigentlich der ganze Streit drin besteht, die ganze Befassung, mal abgesehen von so Prognosen, wie es womöglich ausgeht, in der Frage, wer an dem ganzen Mist, an dem ganzen Schlamassel schuld ist. Wer es verbockt hat, dass dieses an sich reiche Land jetzt bettelarm dasteht, dass die Nation mit den weltgrößten Erdölreserven irgendwie auch die weltgrößte Inflation hat von irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, inzwischen mehreren 1000%. Wer daran schuld ist, dass das Volk hungert, statt dass es nicht hungert und lustig ist. Wer daran schuld ist, dass es nicht vereint ist, sondern sich in so Machtkämpfe und für Machtkämpfe gegeneinander aufhetzen lässt, statt dass es als Volk sich und seinen Reichtum feiert. Warum diese Befassung, diese Art von Befassung, waren es die Chavisten, sind die Chavisten an dem Absturz dieses Landes schuld? Oder sind es die Feinde der Chavisten im Innern? Oder ist es die Einmischung äußerer Mächte, Oder vielleicht, wenn man ein bisschen gelehrt ist, es ist eine komplexe Mischung aus all dem. All diese Stellungnahmen taugen nichts. Und zwar deswegen, weil sie von einer Unterstellung leben. Die muss man mal namhaft machen. Und was ich zu sagen habe heute Abend, solange man mich reden lasst und nicht ins Streiten einsteigt, das, wozu ihr von Beginn an aufgerufen seid, besteht eigentlich drin, diese Unterstellung von der möglichst nichts übrig zu lassen. Die gemeinsame Unterstellung ist, wenn man sich fragt, wer hat es eigentlich verbrochen, dass so ein Mist rausgekommen ist, dann ist die Prämisse die gemeinsame, dass das eigentlich alles hätte nicht sein müssen. Dass dieses Land mit entsprechend gutem Willen derer, die es regieren, und mit entsprechend gutem Willen derer, die im Ausland irgendwie auch mit dem Land was zu tun haben, mit entsprechend gutem Willen, da müsste doch aus so viel Erdölreichtum eine propere Nation zu machen sein. Proper, erfolgreich, reich und schön, gemessen an allen Maßstäben von erfolgreichen Nationen, die heutzutage in der Welt des globalisierten Kapitalismus gelten. Warum ist das, ja, warum es ein Quatsch ist, diese Unterstellung? Das will ich versuchen zu beweisen. Ich will ein paar Hinweise mal zum Einstieg drauf geben. Warum nichts, was man vorfindet, dafür spricht, dass es so sein könnte. Dass es nur an dem guten Willen liegen würde, aus dem Land was zu machen, wo es doch über so viel Erdöl verfügt. Der erste Hinweis besteht drin, euch darauf aufmerksam zu machen, über wie viele Länder eigentlich dieses Urteil schon ergangen ist. Wenn ihr euch mal fragt, welche Länder fallen euch eigentlich dazu ein, über die ihr schon sowas gehört habt, eigentlich ein reiches Land, von der Natur mit Rohstoffen und mit sonst was gesegnet, aber trotzdem sind die Leute bettelarm, es gibt eine korrupte Elite und das Land ist am Arsch. Da fällt, glaube ich, hier jedem sofort ein halbes Dutzend ein. Und wer gut in Stadt, Land, Fluss ist, dem fallen zwei Dutzend ein. Es gibt kein Land in Afrika, über das nicht so im Weltspiegel oder in einem Auslandsjournal oder sonst wo geredet worden ist. Das muss einem auffallen, dass das eine seltsam ubiquitäre, also eine seltsam allgegenwärtige, überall vorfindliche, scheinbare Gegensätzlichkeit ist. Obwohl so reich an Naturschätzen, das Land so arm. Vielleicht stimmt ja dann deswegen mit dem Obwohl irgendwas nicht. Vielleicht gibt es den Zusammenhang ja gar nicht, wenn er nirgendwo zu finden ist, der aber immer steif und fest behauptet wird, das müssten doch reiche Länder sein, dann ökonomisch erfolgreich, wenn sie schon auf so viel Erz, Bauxit, Uran, Erdöl und was weiß ich sitzen. Der zweite Hinweis darauf, wie wenig glaubwürdig eigentlich diese von allen geteilte Prämisse ist, der besteht drin, mal darauf zu deuten, dass in Venezuela selbst die, die sich da streiten, einander genau den Vorwurf machen. Ja, man kann den Chavisten vorwerfen, sie haben es verbockt, sie haben es versaut. Die haben das Land in seltsame sozialistische Experimente verstrickt, haben viele Teile des Reichtums für ein außenpolitisches Abenteurertum verschwendet. Und übrig geblieben ist eine sich selbst bereichernde kleine Elite von angeblichen Volksfreunden. Und aus dem schönen, reichen Land haben sie diesen Trümmerhaufen gemacht. Es könnte einem auffallen, vielleicht fällt es ja manchen von euch auf oder ein, wer alt genug ist und sich an die Machtergreifung von Chavez erinnern kann, dass der exakt mit demselben Vorwurf gegenüber seinen Vorgängern angetreten ist. Der hat das Land übrigens, und nicht nur mit demselben Vorwurf, der hat das Land übernommen in einem quasi identischen Zustand. Das war Pleite. Die Leute waren total verarmt. Die haben sich zu Hungeraufständen angestachelt gesehen. In deren Zuge ist er ja dann, hat er seinen ersten Putsch versucht und so weiter. Das Land war damals, vor 20 Jahren, schon mal genauso oder ungefähr genauso am Boden. Und da ist einer aufgetreten und hat gesagt, mit ein bisschen guten Willen, mit einem wirklichen Willen, aus dem Land was zu machen, müsste doch was zu machen sein. Aber wenn dem so ist, wenn die staatskapitalistisch regierenden Vorgänger von ihm, wenn die neoliberal, wenn man das so nennen will, regierenden Vorgänger, direkten Vorgänger von Chavez, die alle das Land ganz bestimmt nicht in Ruin führen wollten, warum auch? Da hat man noch nicht mal als Elite was davon. Wenn die ungefähr das Land in denselben Zustand schon hinterlassen haben, wie er jetzt, und wenn alle immer damit angetreten sind, aus dem vielen Öl muss ich doch und wird sich was anderes machen lassen, als das, was das Land ist, nämlich ein Land, was in der Liga mitspielt, von Nationen, die man erfolgreich nennt, eine überschaubare Elite von ein paar Nationen auf der Welt. Dann stimmt's vielleicht gar nicht, dass es bloß an politischer Entschlossenheit mangeln tät. Dann hat's vielleicht was mit dem zu tun, was der Ölreichtum ist, den man immerzu verbucht, als das ist doch ein Reichtum, das ist eine riesige Möglichkeit für lauter Fortschritt und für lauter Wohltaten. Und der letzte entscheidende Hinweis und Einstieg in die Überlegung, wie es dann vielleicht wohl tatsächlich ist, der besteht darin, das wird euch ja auch nicht unbekannt sein, dass dieselben, die sagen, ein Land, was wie Venezuela mit so riesigen Erdölvorkommen gesegnet ist, das hat's doch eigentlich gut getroffen. Das verfügt doch mit dem Erdöl über alles, was man braucht. Dieselben sagen, man muss unbedingt das Öl dafür benutzen, um sich aus der Abhängigkeit vom Öl zu befreien. Dieselben, die sagen, ein Land ist eigentlich reich, was auf viel Erdöl sitzt, sind felsenfest der Meinung, dass ein Land auf keinen Fall sich darin einrichten darf, von Erdöl zu leben. Das ist ein gewisser Widerspruch. Und wenn der dann fortschreitet, oder wenn sie das dann fortschreiten lassen, dann wird es nicht besser. Dann bleibt nämlich der unvermittelte Widerspruch im Raum, dass man einerseits ganz fest davon ausgeht, dass Erdöl für eine ganze Nation ein prekäres Mittel ist, in dessen Abhängigkeit sie sich eigentlich nicht bringen, sondern aus der sie sich unbedingt rauswirtschaften muss. Aber dasselbe, was da als, das ist scheiße, wenn man, das ist schlecht, wenn man davon abhängig ist, besprochen wird, das soll zugleich das allerbeste Mittel dafür sein, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Das ist so unmittelbar widersprüchlich, dass es weh tut. Aber es nützt offenbar nichts. Dieses Dogma gilt. Und weil das so felsenfest gilt und weil das sogar bis rein in ganz linke Kreise gilt, die allen Ernstes sagen, das kann bloß der böse Wille einer amerikanischen Verschwörung gewesen sein, dass die Chavisten ihr Volk nicht ins sozialistische Paradies geführt haben. Deswegen, und das ist jetzt vielleicht die erste große Enttäuschung des Abends, traktiere ich euch mit dem Versuch, das zu widerlegen. Ich habe erstmal nicht vor, und vielleicht hat ja zumindest die Einladungsüberschrift den Charakter eines halben Etikettenschwindels. Ich will nicht über die Auseinandersetzung, zumindest nicht gleich, über die Auseinandersetzung reden, die heute in Venezuela toben. Auch nicht über die speziellen Kalkulationen, die ein Trump hat und die ihn die er noch nicht mal in seinem ganzen politischen Establishment durchgesetzt hat. Also die leicht widersprüchlichen Kalkulationen der USA in Bezug auf oder mit Venezuela. Und auch über das, wie die sich da im Innern behaken. Dieses Jüngelchen, der jetzt hockt ja wahrscheinlich gerade in den USA, wie der und auf die Amerikaner setzt, auf die Nordamerikaner und was der sich verspricht. Wie umgekehrt die Chavisten versuchen, mit welchen Manövern innen- und außenpolitischer Art irgendwie die Sache für sich zu retten. Sondern, also das Spannende, ja, das wird es von mir erstmal nicht geben. Und solidarische Grußadressen auch nicht. Sondern ernsthaft die Zumutung, womöglich gibt es einen Grund, dass Länder, denen man nachsagt, sie sind dadurch bestimmt, dass sie über einen großen Ölreichtum verfügen, nicht reich sind und werden. Bei Venezuela ist es jetzt, glaube ich, inzwischen der dritte große Schiffbruch. Das muss an dem liegen, was das ist, Ölreichtum, inwiefern für wen das überhaupt Reichtum ist und unter welchen Bedingungen. Und ich meine, das ist lohnend, sich das mal versuchsweise zu erklären. Vielleicht ist es sogar nötig, um sich diesen Endpunkt dann auch noch zu erklären. Und sich nicht dann doch wieder parteilich einzumischen, was immer von der Hoffnung lebt, von der Unterstellung, von der hoffnungsfrohen Unterstellung, von der durch nichts gedeckten Behauptung. Wer über so viel Öl hockt, der hat es doch eigentlich gut getroffen. Warum aus dem eigentlich nie in wirklich wird, das lohnt sich mal nachzuvollziehen. Die erste These in dieser Hinsicht, gut, die habe ich ja jetzt schon gesagt, so plakativ, so frech, ein Ölland ist nicht reich, solange es Ölland ist und umgekehrt. Soll sich mal jeder überprüfen, woran er denkt, wenn er an ein Ölland denkt. Den ersten Gedanken, ja, ein Land mit viel Öl, ohne Öl wird man schon kein Ölland sein. Aber jeder weiß, dass es dabei nicht stehen bleibt. Die Amerikaner, die sich unterm Obama und jetzt erst recht unterm Trump in Sachen Ölproduktion, Ölförderung und auch nicht zu knapp Ölexport wieder ganz nach vorn geschossen haben, die würde niemand zu Recht als einen Ölstaat bezeichnen. Es ist jedem vertraut, so vertraut, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Deswegen sage ich es jetzt mal dazu. Bei einem Ölstaat denkt man immer an Staaten, nicht einfach die Öl haben, sondern an Staaten, da lebt das ganze Land, da leben die Leute, da lebt die ganze Ökonomie und da lebt vor allem der Staat, die politische Herrschaft vom Öl. Und auch das ist jedem vertraut. So vertraut, dass man es nicht mehr denkt und deswegen sage ich es. Jeder weiß, wenn er sagt, so eine Nation, ihre politische Obrigkeit, das Volk, die Wirtschaft, die leben vom Öl. Da meint man immer, die leben davon, dass das Öl ins Ausland verkauft wird für Geld, nämlich für ausländisches Geld. Und wenn man das bei Ölstaat denkt, dann kommt man vielleicht drauf, dass diese Kategorisierung, und die ist ja nicht einfach eine ideelle, da liegt man ja auch nicht einfach schief, das ist weder falsche noch überhaupt bloß Theorie, sondern das ist doch eine praktische, das ist eine ganze Staatenriege, für die das wirklich zutrifft. Wenn man sich das so durchdenkt, dann wird vielleicht klar, dass in der Bestimmung, in dieser objektiven Bestimmung Ölstaat vor allem drinsteckt, eigentlich weniger, was dieses Land hat und ist, als das, was dieses Land nicht hat und nicht ist. Denn wenn man schon sagt, eine ganze Nation lebt von dem Verkauf dieses einen Guts ins Ausland, und zwar für das ausländische Geld, dann sagt man damit erstens diesem Staat nach, dass dieser Staat im Innern wohl über ein Geld verfügen mag. Und das ist bei diesen ganzen Ländern der Fall und das ist auch bei Venezuela der Fall. So sehr, dass sie ihm alle 20 Jahre einen neuen Namen geben. Nur eins geht diesen Staaten definitiv ab. Die regieren nicht mit ihrem Geld. Was ist jetzt das? Was soll damit gemeint sein? Ein Staat regiert nicht mit seinem Geld. Ja, zur Klärung dessen, schaut man mal auf die Nationen, die so die ganz vorbildlichen Nationen auf der Welt sind, die als erfolgreich gelten, weil sie erfolgreich sind, nach den Maßstäben, die nun mal gelten, und zwar deswegen, weil sie sie geltend machen. Inwiefern kann man bei denen sagen, oder muss man bei denen sagen, das sind Herrschaften, die regieren mit Geld? Naja, erstens, sie verordnen ihrer Gesellschaft, dass da mit und in ihrem nationalen Geld gewirtschaftet wird. Das ist in Europa seltsamerweise bei mehreren Staaten jetzt der Euro. In den USA ist es der Dollar. Aber jedenfalls, das tun sie. Insofern noch gar kein sehr großer Unterschied. Eine nationale Währung hat auch jeder Rohstoffstaat und hat auch Venezuela. Und das bleibt auch bei 12.300% jährlicher Inflation so. Das ist das nationale interne Zahlungsmittel. Der Staat gibt es raus, verbietet sogar immer noch, dass man es fälschen darf. So, aber jetzt fängt der Unterschied an. Der Erfolg geht überhaupt da los, wo aus dem großen staatlichen Diktum, hier wird gefälligst in diesem Geld gewirtschaftet, wird mit diesem Geld bezahlt. Wo das der Startschuss dafür ist, dass dann ein erfolgreiches, ein die Nation erfassendes und alles einbegreifendes, privates Geldverdienen losgeht. Ein Geldverdienen, das so geht, dass Unternehmen ihre Geschäfte machen. Die produzieren mit Geld, das sie vorschießen, und zwar zum Zwecke dessen, dass der Verkauf der Produkte ihnen sogar noch nicht nur das vorgeschossene Geld, sondern den Überschuss mit erwirtschaftet. Auf die Weise stiften sie beieinander und bei allen, die sie sonst irgendwie bezahlen, diesen massenweisen Dienstkräften, die sie nämlich dafür brauchen, dass das überhaupt geht, bei denen sie dann halt diese Einkommen stiften. Also wo das, dass der Staat seiner Gesellschaften Geld verordnet, der Ausgangspunkt dafür ist, dass eine Marktwirtschaft zustande kommt, die ganz viel Geldreichtum, einerseits Geldreichtum produziert, auf den, jetzt kommt der zweite Teil, der Staat, der das erstens mit seinem Geld, der den Stoff zur Verfügung gestellt hat, der die Gesellschaft auf diesen Stoff verpflichtet und der Gesellschaft alle Regeln für dieses sehr gegensätzliche Treiben, was dann losgeht, verpasst. Derselbe Staat in Form von erstmal von Steuern erkleckliche Teile des privat erwirtschafteten Geldreichtums abgreift und sich zuschustert. Und damit alles bezahlt, was er so an Herrschaftsbedarf hat. Von Stempelkissen angefangen über Polizisten, also den ganzen Gewalt- und Verwaltungsapparat, bis hin zu prächtigen Universitäten und Kindergärten womöglich, einem Gesundheitswesen, was er halt so für nötig hält, um sein Land zu regieren. Nicht so knapp übrigens immer ganz viel Gewaltmittel, um überhaupt nach außen sich als Staat Geltung und Anerkennung zu verschaffen, also das ganze Militär. Den Herrschaftsbedarf, den Staaten haben, moderne Staaten zumal, den finanzieren sie daraus, dass ihre Geld, ihre nationale Ökonomie, über die sie regieren, immerzu Geld ausschwitzt, auf das er dann zugreift, auf das hin er sich auch verschuldet und wie gesagt, sich damit als Herrschaft ausstattet. So leben moderne bürgerliche Staaten von ihren Völkern, von dem, wie ihre Völker wirtschaften. Und der zweite Effekt, der zweite Nutzen, den ein Staat davon hat, wenn es funktioniert, und bei erfolgreichen Staaten ist es so, dass die nationalen Wirtschaften eben nicht nur das Geld ausschwitzen, auf das dann der Staat zugreift, das er nötigenfalls vielleicht einfach druckt, aber jedenfalls immer schön, also wo er sich mit Steuern immer ganz gut bedient, sondern dass sie umfassende Produktionsapparate sind, moderne Industriestandorte, die dann auch im Wesentlichen alles das sachlich produzieren, was der Staat dann mit dem Geld bezahlt. Also dieser doppelte Nutzen. Ein Staat regiert über seine Gesellschaft und die produziert ihm dann erstens die Bestandteile, die Mittel seines sachlichen Bedarfs und so produziert ihm zugleich das Geld. Sie schwitzt die Geldüberschüsse aus, auf die er zugreift, mit denen er diesen sachlichen Bedarf dann deckt. Das ist erfolgreiches mit Geld regieren. Seine Gesellschaft in eine Geldproduktion verwickeln, die aus privatem Interesse, die einen um Geld zu vermehren, die anderen um überhaupt Geld zu verdienen, die das aus Privatinteresse betreiben und dem Staat als Abfallprodukt davon das bereitstellen, was er braucht, um als Staat dick, fett, mächtig, groß und nachher auch noch schön zu sein und sich Paläste zu bauen. Und nebenbei, wenn es ganz gut läuft, ihm sogar noch einen dritten Dienst erweisen. Nämlich dann, wenn sie auch im internationalen Maßstab so erfolgreich wirtschaften, dass nicht nur die Einheimer, sondern auch alle möglichen Ausländer, also ausländische Wirtschaftssubjekte, auf die Produkte, auf die Hervorbringungen der nationalen Wirtschaft scharf sind. Und dann in dem Zuge das nationale Geld international gefragt wird, weil in dem wird es bezahlt. Sodass der Staat mit seiner nationalen, in seiner nationalen Währung nicht nur das Mittel hat, von seiner Ökonomie zu leben, sondern dass er zugleich über ein Mittel verfügt, mit dem kann er nebenbei noch auf der ganzen Welt einkaufen gehen und sich da noch, was weiß ich, die Hightech-Flieger beschaffen, die er im Inland nicht zu kaufen kriegt und so weiter. All das bei einem Ölstaat Fehlanzeige. Ein Staat, der vom Verkauf von Öl lebt und dann seine Nation irgendwie leben lässt, der ist die absurde Existenz einer Herrschaft, die herrscht zwar über ein Territorium und da kreuchen und fleuchen Leute und die leben schon auch irgendwie von irgendwas. Und dafür haben sie unter Garantie den Staat nie gebraucht, sondern da setzt er sich drauf. Aber das Draufsetzen ist dann auch schon alles. Das ist ein Staat, eine Herrschaft, die bezieht nicht aus denen, über die sie herrscht und aus dem Land, über das sie herrscht, die Mittel ihrer Herrschaft. Die kann überhaupt nicht an der Gesellschaft materiell sicherstellen, dass ihre Souveränitätsbehauptung sich erneuert und dass die eine Gültigkeit und eine Geltung hat. Die bezieht alle Mittel, mit denen man überhaupt von einem Frechling zu einem Staatsmann wird. Alle wirklichen Mittel, die es wirklich braucht, um wirklich zu herrschen, bezieht die komplett aus dem Ausland. Eben nochmal, weil ihr eine Ökonomie im Innern abgeht, die das leisten tät. Die muss ich, da kann man dieselbe Reihung machen, vom Stempelkissen angefangen bis hin zu sonst was. Im Prinzip alles im Ausland kaufen. Und das muss sie, wie gesagt, das muss sie deswegen tun, weil sie im Innern zwar über ein Volk regiert und das wird schon auch irgendwie sich reproduzieren, aber eine Ökonomie, von der sie leben kann, die Herrschaft, ist es jedenfalls nicht, was sie regiert. Also jedenfalls, sie muss das im Ausland kaufen. Das, was sie braucht, um sich als Herrschaft überhaupt zu etablieren und zu erneuern. Und damit steht schon fest, an das Geld, was es braucht, um sich im Ausland den Herrschaftsbedarf einzukaufen, kommt man auch wieder nur im Ausland. Weil diese Fehlanzeige in Sachen Ökonomie, das ist ja dann auch eine Fehlanzeige in Sachen Geld. Also muss sie, um im Ausland sich als Herrschaft die Mittel, die es als Herrschaft braucht, beschaffen zu können, überhaupt erstmal das auswärtige Geld beschaffen. Diese auf den Kopf gestellte Art, als Herrschaft sich zu reproduzieren, stellt ein Ölstaat dar. Und da stellen die Ölstaaten sogar noch die besseren unter denen da, von denen es eine ganze Reihe gibt. Die exportieren Öl, um überhaupt sich in Besitz eines Geldes zu bringen, mit dem man dann überhaupt mal das einkaufen kann, was, wie gesagt, was aus einem Kommandante oder einem Scheich sowas wie ein Staatsführer macht. Den ganzen, wirklich den ganzen Bedarf moderner Herrschaft. Damit ist jetzt schon das Zweite eigentlich angesprochen. Wenn das der Ausgangspunkt ist, der Ausgangspunkt auf dem Weltmarkt aufzutreten mit Öl, dann prägt das auch die ganze Art und den Inhalt dieses Auftritts. Wieder so eine rätselhafte Formulierung, aber ich erkläre sie. Der Ausgangspunkt ist allen Ernstes eine totale Fehlanzeige, ein totaler Mangel. Und die einzige Ausflucht aus diesem Mangel besteht darin, bei Ölstaaten eben das Öl zu verhökern. Und das ist jetzt die nächste Absurdität. Weil das Verhökern nicht einfach nur so ein bisschen anrüchig gemeint war, sondern das hat mit einem Verkauf, wie er ansonsten auf dem Weltmarkt stattfindet, nichts zu tun. Warum? Da hilft eine kurze Betrachtung dessen, und da verrate ich auch keine Geheimnisse, das ist jetzt kein schweres Stück Theorie. Man muss sie nur mal anschauen oder vergegenwärtigen, was eigentlich ein kapitalistischer Weltmarkt ist, wer da eigentlich zu welchem Zwecke und mit welchen Mitteln Handel treibt. Naja, dass da irgendwelche Dinge gegen Geld eingetauscht werden, in dem Sinne sehr weltmarktförmig, ist es ein Staat, ein Ölstaat beschafft sich Geld allemal. Aber das ist auch schon diese formelle Analogie, ist dann auch schon die ganze Gemeinsamkeit. Normalerweise treten nämlich auf einem Weltmarkt Unternehmen an mit Waren, die sie entweder haben produziert lassen, selber produziert haben oder was weiß ich, in deren Besitz sie sich wiederum als Händler durch den Kauf gebracht haben. Jedenfalls, da treten Wirtschaftssubjekte an, die haben was zu verkaufen und die haben sich in diese Position etwas verkaufen zu können, als Produzenten oder als Händler, dadurch gebracht, dass sie überhaupt erstmal ein Geld vorgeschossen haben. Die haben ein Geld in Waren vorgeschossen von mir aus oder ein Geld in einen Produktionsprozess, in Arbeitskräfte, mit der Kalkulation, dass sie das dann auf dem Weltmarkt oder überhaupt mit einem Überschuss verkaufen können. Diese Kalkulation, dieser Zweck ist dann auch die Conditio sine qua non dessen, dass sie den Mist verkaufen, den sie zu verkaufen haben. Die verkaufen dann und nur dann, wenn sich der Verkauf lohnt, wenn er die Überschüsse, auf die hin sie überhaupt den ganzen Produktionsprozess eingerichtet haben, wenn es Produzenten sind oder auf die hin, sie sich die Waren beschafft haben, wenn es bloß Händler sind, auf die hin sie überhaupt das ganze Geld ausgegeben haben. Da ist die Gewinnkalkulation derer, die da überhaupt als Verkäufer auftreten, die entscheidende Bestimmung für den Preis, den sie verlangen. Und unterhalb eines Preises, der für sie lohnend ist, verkaufen sie nicht. Also das Normale ist, der normale Auftritt auf dem Weltmarkt, in den sich dann so Ölstaaten auf ihre Weise einklinken. Das ist, da werden auf dem Markt Überschüsse realisiert. Da ist der Weltmarkt das Mittel, sein Geld, seine privaten Vermögen zu vermehren. Verglichen damit ist der Auftritt eines Ölstaats ein schlechter Witz, weil der ja tatsächlich bloß Öl anzubieten hat. Der hat ja wirklich bloß einen Gebrauchswert. Von dem haben wir jetzt vorhin schon gelernt und gemerkt, und er hat selber gar keine industrielle, geschweige denn eine kapitalistisch rentable Verwendung für den, für diesen Ölreichtum. Der ist ernst genommen für diesen Staat, und in diesem Staat ist es überhaupt kein Ölreichtum, kein Reichtum, sondern der wird überhaupt erst zu einem, wenn sich jemand findet im Ausland, der irgendein ausländisches Geld dafür hergibt. Und irgendeins meine ich jetzt nicht qualitativ, sondern ernsthaft quantitativ. Eine Kalkulation derart, wie viel verlange ich eigentlich für mein Öl, damit sich's lohnt? So eine Kalkulation mag so ein Ölstaat zwar machen, aber geltend machen kann er sie nicht. Es gibt keinen Ölpreis, für den ein Ölstaat sich auf den Standpunkt stellen könnte, ich verkaufe nicht. Für den Preis nicht, für den lohnt sich's nicht. Weil er den Vergleich nicht machen kann, wie viel Geld hatte ich vorher und dann muss mindestens mehr rauskommen. Sondern ernsthaft, der muss sich überhaupt erstmal Geld beschaffen, und zwar dieses Auswärtige. Er braucht es auf jeden Fall. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da gab es einen Ölpreis von um die 10 Dollar. Und den Ölpreis von um die 10 Dollar, den hat es unter Garantie nicht deswegen gegeben, weil die Ölstaaten gesagt haben, in diesem Jahrhundert brauchen wir nicht mehr. Es geht jetzt auf die 90er zu, das 20. Jahrhundert ist eh bald vorbei. Aber dass dann der Preis bezahlt worden ist, dass er an den Börsen notiert worden ist, beweist ja umgekehrt, damit mussten die sich offenbar zufrieden geben. Und sie müssen es ja auch, weil sie ansonsten nichts haben. Die Kalkulation, dann verkaufe ich was anderes, dann mache ich was anderes, das steht denen ja gerade so lang, und insofern sie Ölstaaten sind, nicht zu Gebote. Insofern ist das, was sie einbringen in ihren großmächtigen Auftritt auf dem Weltmarkt, nicht mehr als, das gilt für Venezuela wie für alle anderen auch, das, dass sie auf einem Haufen von dem Öl sitzen und dass es, ja, und dass eben sie drauf sitzen, dass kein anderer drauf sitzt, es aber auswärts ein Interesse an diesem Plunder gibt. Da merkt man jetzt an der Stelle schon, wer meint, die Übervorteilung, die geht überhaupt erst bei bestimmten Preisen los, oder die Übervorteilung, die geht los, wenn das Ausland denen üble Konditionen diktiert oder womöglich sogar, wie die Amis ihnen dann das Ölverkaufen verbietet, der kommt ein bisschen spät. Die ganze Seltsamkeit, die besteht überhaupt schon darin, die ganze, mal nach der Seite, Unselbstständigkeit dieser Staaten besteht darin, dass sie darauf angewiesen sind, dass es einen Weltkapitalismus, mit dem sie ansonsten nichts zu tun haben, gibt, der hat sich mal dahin vorgearbeitet, dass sein Schmiermittel und seine Hauptenergiequelle Öl ist. Und darauf hin und auf das Geld hin, dass die bereit sind, es zu zahlen, gründet sich überhaupt ein ganzes politisches Subjekt. Und das Eigenartige ist, nur um das nochmal, um das dazu zu sagen, damit man dann auch noch gleich den nächsten Punkt hat, was dieses Land also einbringt, ist Öl und in dem Sinne noch nicht mal das Öl, sondern seine politische Herrschaft über das Öl. Da lebt tatsächlich eine politische Herrschaft mal von ihrer politischen Herrschaft dadurch, dass es sie in diesem unmittelbaren Sinn zu Geld macht. Die erlaubt die Förderung von Öl, die ihr auch in aller Regel und bis heute in vielen Fällen auch noch nicht mal selber möglich ist, weil ihr auch dafür einfach alle Mittel abgehen. Die erlaubt es auswärtigen Interessenten, bei ihr überhaupt mal nach dem Zeug zu suchen und dann die Quellen zu erschließen und nach Kräften auszubeuten. Die verwandelt ihre politische Hoheit über ein Stück Land, unter dem viel Öl liegt, oder was auch immer, in Geld. Und mit dem kauft sie dann ein. Und wer bis jetzt aufgepasst hat, der muss sich eigentlich an den Kopf greifen, weil ein riesiger Widerspruch im Raum steht. Und der Widerspruch lautet: Ich bin eingestiegen, und keiner hat widersprochen, mit dem Gedanken, ein Ölstaat ist einer, zum Ölstaat qualifiziert oder disqualifiziert man sich, dadurch, dass einem alles abgeht im Innern, was es braucht, um überhaupt als Herrschaft von der Gesellschaft zu leben. Der stattet sich als Souveränität überhaupt erst im Ausland und mit dem ausländischen Geld aus. Der wird materiell erst zur Souveränität, verschafft sich den materiellen Inhalt von Souveränität, erst durch dieses Geschäft. Das war die erste Behauptung. Jetzt die zweite ist, das Einzige, was er in dieses Geschäft einbringt, ist seine Souveränität. Dieses Eigenartige, er wird zur Hoheit überhaupt erst dadurch, dass er das Öl verkaufen kann, also zu einer modernen Hoheit, die sich auch reproduzieren kann. Und zugleich, das Einzige, was er in Wirklichkeit zu verkaufen hat, ist seine Hoheit. Da die Hoheit übers Öl. Wer so schlau gewesen sein sollte, dass es ihm als Widerspruch aufgefallen ist, der kriegt jetzt gleich noch das Nächste eingeschenkt. Dann ist also dieser ganze seltsame Auftritt von politischen Subjekten und auch von Venezuela auf dem Weltmarkt mit Öl überhaupt etwas, das noch nicht mal den kriegen sie aus eigener Vollkommenheit hin. Wenn das so stimmt, alle Mittel der Souveränität liegen im Ausland und man muss sie sich im Ausland durchaus mit ausländischem Geld beschaffen und zugleich die Souveränität übers Öl ist das Einzige, was man zu Geld machen kann. Wenn das stimmt, dann ist der Schluss daraus, die Schlussfolgerung, dann ist das alles dass sie überhaupt so auftreten dürfen, ein riesiges Zugeständnis von außen. Dann sind es noch nicht mal im ernsthaften Sinne wirklich politische Hoheiten. Wie sollte das auch gehen? Sondern dann ist das, dass sie als politische Hoheiten auftreten dürfen und sich als das geltend machen dürfen. Ernsthaft ein riesiges Zugeständnis. Und die letzte Bestätigung dafür, das sage ich vor allem allen kritischen Menschen und Anti-Amerikanern, kann man an der brutalen Sanktionspolitik von Trump und ja auch seinem Vorgänger schon studieren. Was beweist, was wird bewiesen durch den Umstand, dass die Amerikaner den Venezolanern verbieten können, auf dem Weltmarkt ihr Öl zu verkaufen, und dieses Verbot ist dann nicht einfach ein Spruch, den keine Sau juckt, sondern dieses Verbot ist wirkmächtig. Was kann man aus diesem Umstand entnehmen, wenn die Amerikaner wirklich die Macht haben, Venezuela vom Weltölmarkt und vom Weltfinanzmarkt und vom größeren Teil des Weltwarenmarkts auszuschließen, ihnen den Zutritt zu verbieten, dann sind es offenbar die Amerikaner gewesen, die diesen Zutritt vorher gewährt haben. Dann ist die Souveränität solcher Länder, die sich aufs Öl gründen, und da darf man sich durch keine Form der Herrlichkeit und des Auftrumpfens bis hin zur idiotischen Repräsentation blenden lassen. Das ist, deren Souveränität ist offensichtlich und logischerweise, vielleicht weniger offensichtlich als logischerweise, jetzt von mir andeutungsweise, erklärterweise, eine Frage eines auswärtigen Zugeständnisses. Der amerikanische Imperialismus, und das schlimme Wort ist ja in dem Ankündiger schon gefallen, und das halte ich auf jeden Fall, das war jedenfalls nicht der Etikettenschwindel. Der Imperialismus Amerikas, der beginnt nicht damit, dass man solchen Ländern verbietet, ihr Öl zu verhökern, sondern dass sie es ihnen verbieten können, jetzt sage ich es zum dritten Mal, beweist, dass der Imperialismus Amerikas schon vorher liegt. Offensichtlich haben die USA im Bündnis mit ein paar anderen Elitenationen, aber vor allem sie, und das betrifft vor allem den Weltölmarkt, der war schon immer eine sehr amerikanische Angelegenheit. Offenbar haben die es für opportun, für gut und für nützlich befunden, sich den Zugriff auf das Öl der Welt so zu verschaffen, dass sie nicht wie ihre kolonialistischen Vorgänger französischer oder niederländischer oder französischer Provenienz andere Landstriche besetzen und dann entweder gleich ein Kolonialregime dort installieren oder so ein pseudo-souveränes Regime, was aber dann doch von hinten bis vorne seine Befehle aus London oder sonst woher abholt und vor allem exklusiv sein Öl in das jeweilige Mutterland verkaufen muss. Sondern die amerikanische Tour des Imperialismus hat jetzt seit vielen Jahrzehnten, im Prinzip seit die den Aufstieg zur Weltmacht gemacht haben, und da haben sie in Lateinamerika angefangen, darin bestanden, Ländern wie Venezuela überhaupt gegen ihre alten kolonialen Mutterländer zu sowas wie Souveränität zu verhelfen. Unter der überhaupt nicht abwegigen, sondern dann ja eingetretenen Prämisse und Kalkulation, dass den Ländern, wenn sie mit ihrer formellen Unabhängigkeit überhaupt irgendwas anfangen wollen, sie darauf angewiesen sind, das, worüber sie überhaupt verfügen, an den meistbietenden Nachfrager zu verscherbeln. Und da haben sich die Amerikaner, was ihre Nachfrage anbelangt und was ihre Zahlungsfähigkeit anbelangt hat. Und auch das nicht zu Unrecht, das war keine haltlose Kalkulation, immer und immer mehr in der Lage gesehen, dass sie das auf jeden Fall für sich ausnutzen können. Die Politik der USA, vor allem in Bezug auf die Ölstaaten und vor allem in Bezug auf die, naja gut, das ist ja vor allem Venezuela, aber gut, damals auch Mexiko, auf die lateinamerikanischen Ölstaaten, das war allen Ernstes und nicht als ein Trick, nicht als vorgeschoben. Die Politik der Open Doors, wie die das genannt haben, und der Souveränität dieser Staaten. Kein anderes Land soll das Recht haben, so ein Land einseitig auf sich zu verpflichten, sondern das Land soll offen stehen allen Nachfragern nach seinem Naturrohstoff. Und das konnten sie sich leisten und das wollten sie sich leisten, weil sie auf die Weise, weil sie davon ausgegangen sind, dass das für amerikanische Konzerne auf jeden Fall von Nutzen sein wird. Dass diese Konkurrenz ums Öl, sobald sie dann in den Händen der kapitalistischen Ölunternehmen liegt, allemal eine ist, die wird von amerikanischen Konzernen nicht nur irgendwie bestanden, sondern die wird von denen angeführt und geprägt. Insofern ist das, ist eben, was man heute mitkriegt und was man ja gar nicht erst heute mitkriegt, an Eingriffen, an amerikanischen Ansprüchen an solche Ölstaaten und jetzt vor allem an diesen Ölstaat Venezuela. Das ist, das sollte einen hinweisen drauf, dass daraus kann man und daraus muss man schließen, wie sehr eigentlich die ganze Existenz schon als es funktioniert hat, dieser Nation ein amerikanisches Konstrukt gewesen ist. Die sind Kreaturen, jetzt sage ich es mal so, Kreaturen im Sinne von, das sind Geschöpfe des imperialistischen Interesses an ihnen. Und das ist ein viel grundlegenderer Befund, als sie werden ungerecht behandelt. Es ist nämlich auch an der Stelle die Widerlegung, die Absage an die Schnapsidee. Das könnte auch, man könnte doch so ein Land auch mal nett behandeln. Ja, dass so ein Land überhaupt als Land auftreten kann, das liegt überhaupt daran, dass die politischen Verwalter der kapitalistischen Zentren der Welt es für opportun, also für nützlich, für angelegentlich befunden haben. Für das Prinzip ihres, so richten wir uns die Welt her. Dass sie nicht überall Souveränität bekämpfen, sondern dass sie Souveränität woanders benutzen. Und dann ist, und damit steht schon fest, dass so ein Souverän in seinem Souveränitätsgebrauch auch nur so frei ist, wie er für diesen Nutzen an dem äußeren Interesse an ihm nützlich ist und bleibt. Die imperialistische Benutzung, die fängt nicht erst da an, wo man ihm Knebelverträge aufherrscht, sondern umgekehrt da, wo man sie zulässt zum Weltmarkt. Das ganze Knebelmäßige, die ganze Not, die liegt in dem Konstrukt politisch und ökonomisch selber schon inbegriffen. Und dann ist aber der nächste Anspruch, den will ich gar nicht bestreiten, sondern der kommt aber daraus, vom amerikanischen Standpunkt, nämlich der, wenn wir denen das schon zugestehen, dass sie Öl verkaufen und dann kriegen sie unsere schönen grünen Dollars dafür. Und wenn wir ihnen schon zugestehen, dass sie für unsere schönen grünen Dollars dann auch unsere schönen grünen Autos kaufen dürfen und überhaupt alles, was schön ist aus Amerika, und das ist ja seit Trump, weiß man das sowieso alles, und überhaupt, sie dürfen sich auch mit allen anderen auf dem Weltmarkt tummeln, dürfen sogar denen für unsere Dollar was verkaufen und dürfen denen für unsere Dollar was abkaufen. Dann ist das der Sache nach die Art und Weise, wie man die Länder von Amerika aus für sich nützlich macht. Aber dieses nützlich machen hat Amerika immer vom Standpunkt eben der Konzession, das gestehen wir ihnen zu, betrieben. und diese Konzession an den übergeordneten politischen Preis gebunden, dass dann auch Botmäßigkeit doch der gerechte Preis ist, den Amerika verlangen darf. Gerade weil sie ihnen zugestehen, dass sie souveräne Subjekte sind. Und gerade weil sie, weil das, ich gestehe ihnen zu, sie sind souverän und sollen aus nationalem Eigennutz handeln. Da schreibe ich ihnen nichts vor. Aber weil klar ist, das hat gefälligst zum Nutzen Amerikas auszugehen, ist von Amerika aus, von den USA aus und damit objektiv die Souveränität solcher Staaten unter den Vorbehalt gestellt, dass sie anzuerkennen haben, dass sie am Nutzen und dann eben doch an den politischen Vorgaben Amerikas sie die letzte Grenze dessen haben, also die ultimative Grenze und eigentlich den ultimativen Gehalt dessen, wie weit sie und worin eigentlich sie im Gebrauch ihrer nationalen Gewalt gehen dürfen. Der ganze Chavismus ist eine Variante davon gewesen, wie man den Widerspruch, in dem damit diese Länder buxiert waren, sie können vom Öl leben, aber es ist nie das Lebensmittel, über dessen, von dem sie bestimmen, wie reichlich es fließt. Sie dürfen ihr Öl verkaufen und einen Preis dafür verlangen. Aber ihr Interesse an dem Preis ist zu 0,0% eine Bestimmungsgröße für den Preis. Sie dürfen einen verlangen, aber sie müssen sich dann auch mit allem zufrieden geben, was ihnen da als Preis eingespielt wird. Und dass das ein riesengroßer Widerspruch schon ökonomisch ist für die Länder, das muss man nicht erklären, sondern das findet man vor. Dann sind sie von Schwankungen auf dem Ölpreis abhängig. Wie gesagt, den bilden sie überhaupt nicht. Von dem sind sie in keiner Weise Subjekt. Aber alles, was sie haben, besteht in dem Preis, den sie verlangen können. Zugleich ihre Notwendigkeiten sind ja auch gar nicht, also die Notwendigkeiten, die sie haben und die sie allemal bezahlen müssen als Herrschaften, sind nicht, die ergeben sich doch gar nicht aus dem, wie viel sie gerade erlösen können, sondern die sind doch eine davon getrennte, fixe Größe. Der Gewaltbedarf dieser Herrschaft, der sinkt doch nicht dann, wenn der Ölpreis sinkt und so weiter. Jedenfalls ein einziger Widerspruch ökonomisch für diese Länder, vom Öl zu leben. Es ist ein einziger Widerspruch politisch für sie, dass sie als souverän anerkannt sind, auftreten dürfen, dass ihnen der souveräne Eigennutz und Materialismus wie jedem anderen Staat auf der Welt zugestanden ist, aber dann doch unter dem großen Generalvorbehalt steht, ihr habt gefälligst als Ölstaaten für uns nützlich zu sein. Also der Widerspruch politisch einer Souveränität, die nicht nur vom auswärtigen Interesse lebt, sondern auch vom auswärtigen Zugeständnis, dass sie darin gut funktioniert. Dieser doppelte ökonomische und politische Widerspruch, der hat alle Ölstaaten immer schon dazu angestachelt, was anderes aus sich zu machen. Das ist der Grund dafür, für dieses seltsame, was ich vorhin erwähnt habe, für diese seltsame Gewissheit, dass man vom Öl als Staat dann irgendwie doch nicht gut lebt. Darin liegt und daher kommt, der Chavismus ist eine, und zwar eine ziemlich besondere Art gewesen, aus diesem Widerspruch sich rauszubuxieren. Und er hat auf seine besondere Weise eine Behauptung eingelöst, die sage ich jetzt nur noch als den letzten Satz hin. In allem, was ich bisher gesagt habe, ist enthalten, dass alle Versuche dieser Staaten, sich aus diesem ökonomischen und politischen Widerspruch rauszuwirtschaften, ihn mit der Nase drauf stoßen, dass sie in ihm stecken. An allen Versuchen, die bis jetzt alle gescheitert sind, an allen Versuchen, aus dem Widerspruch rauszukommen, aus diesem doppelten ökonomischen und politischen Widerspruch, macht sich geltend, dass das eben doch gilt, was einem überhaupt diesen Widerspruch als Ölstaat so lästig macht und sogar so unaushaltbar. Die Chavisten sind das, die sind das ganz, ja, und da ist jetzt auch wieder egal, wie man moralisch gestimmt ist, das tragische oder sonst wie Beispiel dafür, jedenfalls sehr deutliche, dass gerade in den Versuchen, sich aus dem Status eines Öllandes herauszuwirtschaften, sich alles reproduziert, was einem in diesem Status so zu schaffen macht. So, jetzt seid ihr dran.
Ja, also ich glaube, ich habe mich als Erster gemeldet.
Also ich denke, das ist mir wurscht,
dass die grundsätzliche Analyse nicht ganz falsch ist, aber ich denke, ganz stimmt sie auch nicht. Also ich glaube, einerseits ist nicht jeder Ölstaat irgendwie ein armer Staat, also empirisch ist diese Theorie nicht ganz haltbar, weil halt Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und so weiter eigentlich auch Ölstaaten sind. Nur war die halt schon sehr früh ein strategischer Partner von den USA und deshalb haben sie es irgendwie geschafft, dass es ihnen trotzdem ganz gut geht. Dass die Staaten jetzt vielleicht Probleme bekommen, weil die USA ihre eigene Ölproduktion so weit ausgeweitet haben, ist wieder eine andere Sache. Und ich würde auch nicht sagen, dass es keinen Ausweg gibt. Also ich finde das irgendwie etwas fatalistisch. Ich würde sagen, es gibt schon einen Ausweg und die Chavisten hätten einen Ausweg finden können, wenn sie irgendwie bei ihrer Revolution nicht bei der Hälfte stehen geblieben wären und nur eine halbe Revolution gemacht hätten. Und zwar wäre der Ausweg gewesen, keine Kapitalisten mehr im Land zuzulassen, alle großen Unternehmen zu verstaatlichen, ein Außenmonopol des Staates zu errichten und dann hätte man auch irgendjemanden gefunden, der ihnen das Öl noch abgekauft hätte, wahrscheinlich nicht die USA, aber vielleicht Russland oder so, weil...
Weil Russland kein Öl hat, oder...
Was?
Weil Russland kein Öl hat.
Ja, und Russland vielleicht nicht, aber irgendjemanden hätten sie schon gefunden, weil es gilt irgendwie, dass ein Zitat, das Lenin zugeschrieben wird, die Kapitalisten würden ihnen noch uns noch den Strick verkaufen, mit dem wir sie aufhängen oder so ähnlich. Also sinngemäß soll Lenin das gesagt haben. Ja. Deshalb denke ich schon, dass mit einem Außenhandelsmonopol über den Ölverkauf dann die Wirtschaft so umstellen hätte können, dass sie nicht mehr vom Öl abhängig ist, im Sinne einer sozialistischen Planwirtschaft mit festgesetzten Preisen. Damit hat man das und Löhne, damit hat man das Inflationsproblem auch gelöst. In späteren Stadien würde man dann überhaupt das Geld abschaffen, aber in frühen Stadien einer Planwirtschaft braucht man halt noch Preise. Und es wäre der Bevölkerung von Anfang an auch besser gegangen, weil es in einer Planwirtschaft keine Profite mehr gibt und nicht die Ineffizienz, die halt irgendwie in der kapitalistischen Produktionsweise und in der Konkurrenz liegt. Und deshalb glaube ich, dass das halt der Ausweg gewesen wäre, eine konsequente Revolution zu machen und nicht eine halbe Revolution. Russland war am Anfang, hat am Anfang auch wirklich versucht, den Übergang zum Sozialismus zu machen, dass das dann degeneriert ist. Stalin war wieder eine andere Sache. Trotzdem hat es sogar im Bürgerkrieg immer Staaten gegeben, mit denen Sowjetrussland einen Außenhandel betreiben konnte.
Ja, prachtvoll.
Obwohl die auch sehr rückständig waren und fast nur landwirtschaftliche Güter produziert haben.
Also gut, ich fange mal an. Weil du auf Empirie gepocht hast. Und dann hast du ausgerechnet auf die arabische Halbinsel gezeigt, um wieder zu widerlegen, was du an meiner Analyse dann doch grottenfalsch fandst. Jetzt muss ich dir leider sagen, wenn du schon auf Empirie stehst, dann schau da mal hin. Und ich habe sogar noch das Hilfsangebot gegeben. Man soll sich nicht blenden lassen. Und das kann in der Wüstensonne mit viel Wolkenkratzern aus ganz viel Glas, kann das ja schnell passieren. Was hat das Vorhandensein von Wolkenkratzern, von Cadillacs für jeden 15-Jährigen, der fahren kann, von klimatisierten Golfplätzen, überhaupt damit zu tun, was ich, du hast es zusammengefasst, als das wären keine reichen Staaten oder sowas, was ich versucht habe zu erklären, worin besteht eigentlich politökonomisch der Reichtum moderner Staaten. Das ist eine Frage an dich gewesen. Du musst mir theoretisch auf die Sprünge helfen.
Ich würde Reichtum einfach so nicht über das BIP pro Kopf definieren, weil das ist eine schlechte Definition für dich, sondern darüber quasi, wie viele Waren sich quasi ein durchschnittlicher Bürger irgendwie in einem Land kaufen kann. Weil das BIP pro Kopf, auch wenn man es irgendwie versucht, Kaufkraft zu bereinigen, das funktioniert irgendwie nicht richtig. Darüber würde ich halt rein wirtschaftlich irgendwie den Reichtum definieren. Ob es jetzt sinnvoll ist, die ganze Gesellschaft nur darauf auszurichten, dass die Leute möglichst viel konsumieren können, ist wiederum eine andere Frage.
Ich habe eigentlich nicht nach einer Definition gefragt, sondern mal nach sowas wie einer Theorie. Ich habe ja versucht, eine anzubieten. Du hast gesagt, dass die falsch ist und hast zum Zwecke der Begründung auf ein Stück Empirie verwiesen, an dem ich alles bestätigt finde, was ich theoretisch versucht habe zu erklären. Ich kann nicht sehen, dass das Urteil, was ich versucht habe zu erläutern und dass das womöglich ein bisschen holzschnittartig war, das mag sein, aber da haben wir ja jetzt noch Zeit. Bis das, was ich versucht habe zu erläutern, reiche Staaten, reiche Nationen, das sind welche, die installieren, denen gelingt es im Innern, einen nationalen Kapitalismus loszutreten, der den Staat erstens finanzkräftig macht, zweitens der die Produktionen hervorbringt, auf die der Staat um seiner Herrschaft und der Ausgestaltung seines ganzen kapitalistischen Ladens willen angewiesen ist. Und auf der Basis dann auch und das ist dann endgültig die Elite von nur noch drei Zentren, auf der Basis auch ein Geld funktioniert, das, obwohl es bloß seine nationale Setzung ist, auch international als kapitalistisches Bereicherungsmittel funktioniert und deswegen nachgefragt ist. das war nicht meine Definition von, sondern das war der Versuch der Erklärung dessen, was die wirklich reichen Staaten auf der Welt sind, die allen Führern von Rohstoffländern immer vor Augen stehen. Nichts davon ist im Falle von diesen Ölscheichtümern irgendwie zu erkennen.
Na gut, das würde ich da nicht, ich würde diesbezüglich das Wort Reichtum als verwirrend befinden, weil Reichtum sich im allgemeinen Sprachgebrauch immer auf einen materiellen Reichtum bezieht. Das, was du jetzt definiert hast, das würde ich als ökonomische Macht bezeichnen. Also die USA sind ein ökonomisch mächtiger Staat und Saudi-Arabien wahrscheinlich nicht, weil sie von den USA eben so abhängig sind. Aber das ist ich finde, dass das etwas anders, die Frage nach der ökonomischen Macht etwas anders ist als die Frage nach dem Reichtum. Aber es war jetzt irgendwie nicht der.
Hast du dich mal gefragt, warum zum Beispiel Saudi-Arabien? Der Fanatiker unter den Ölstaaten ist bezüglich dessen, dass man alles ganz anders machen muss, als es ist. Verstehst du, du musst vielleicht mal weg von dem, man kann das so oder so definieren. Ich wollte sagen, ganz zum Schluss, mit dem, was ich als Widerspruch formuliert habe, Den kann ich auch umdrehen und sagen, das ist was ganz Eigenartiges. Je besser eine Nation als Ölnation vergleichsweise fährt, desto vehementer erwacht in ihr das tiefe Bedürfnis, es dabei nicht bewenden zu lassen. Warum ist denn das eigentlich so? Und das kannst du mit dem, bei Reichtum versteht der normale Mensch immer, er kann sich was einkaufen. Und zwar, wenn es mehr ist, als er essen kann, dann ist es reich. Und das andere wäre ökonomische Macht. Wenn du mal das lässt, solche formellen Definitionen, dich in solchen formellen Definitionen umzutreiben, sondern mal versuchst nachzuvollziehen und dann müsste halt an denen, was also theoretisch falsch sein, was eigentlich das Angebot jetzt von mir war, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
Dann der Widerspruch selbst falsch ist. Ich glaube, dass es diesen Widerspruch gibt, das ist schon richtig. Und dass der das Hauptproblem der Ölstaat ist. Aber was eben der andere Teil meiner Wortmeldung war, ist, dass ich eben nicht glaube, dass es darauf keinen Ausweg gibt, sondern man muss halt irgendwie in seinem eigenen Staat das kapitalistische System abschaffen und sich quasi zu einem Teil aus diesem Weltmarkt, also nicht rausnehmen, aber in diesem Weltmarkt quasi geschlossen agieren, indem man ein Außenmonopol hat, Handelsmonopol hat.
Das war ungefähr die erste Amtshandlung von Genossen Hugo.
Er hatte nie wirklich ein Außenhandelsmonopol. Es gab weil ich weiß jetzt nicht im Detail, was er genau damals gemacht hat, das ist schon ziemlich lang her, aber ein wirkliches Außenhandelsmonopol hatte Venezuela nie, das weiß ich schon. Ne?
In Bezug auf das, worauf es ankam, nämlich den Verkauf von Öl, den Verkauf von Ölprodukten und den Einkauf von allem, was so die Ölindustrie braucht, sehr wohl.
Es war, glaube ich, so, dass das nicht selber diesen Außenhandel nicht selber betrieben hat, sondern Konzessionen an regionale Kapitalisten gegeben hat. Da gibt es einen Genossen von mir, der weiß das halt genau, aber der hat mir das erklärt und der kennt sich das sehr gut aus, so wird das schon stimmen.
Ja, mit dem kannst du jetzt nicht argumentieren, mach Schluss.
Weil, dieser Unternehmen war halt weiter profitorientiert. Das heißt, sie haben zum Beispiel schlechte Förderanlagen gekauft, weil sie ein Monopol vom Staat hatten und sich dadurch bereichern konnten. Und deshalb haben sie halt das Problem gehabt, dass die Förderanlage irgendwie hinüber war und sie neue gebraucht haben, so als Beispiel. Und das hat diesen Profit aus dem Außenhandel stark geschmälert und damit irgendwie den Aufbau einer unabhängigen Wirtschaft stark erschwert. Und wenn der Staat aber selber unter demokratischer Kontrolle dieses Handelsmonopol gehabt hätte, dann hätte er diese Profitinteressen nicht gehabt und hätte eben nicht schlechte Anlagen gekauft, die er dann dem Staat weiterverkauft hat zum Preis, was eine gute Anlage kostet.
Schau, jetzt habe ich dich aber mal bei einem Widerspruch erwischt. Zumindest bei einer Leerstelle. Auf die will ich dich hinweisen. Dir ist von deinem Kumpel dieses Beispiel erzählt worden. Und das wollen wir mal hier so glauben. Einfach so. Worauf verweist einem das eigentlich? In welcher Ecke von mir aus, von Empirie, aber dann auch, da drücke ich schon so ein bisschen drauf, von Theorie ist man da eigentlich? Das war jetzt eine rhetorische Frage mit so einem Doppelpunkt. Ich wollte es dir gerade erklären. Da bist du dabei, dass lange vor der Frage, wie monopolistisch oder oligopolistisch oder sonst wie, dann doch wieder privat, der Außenhandel betrieben wird. Die Chavisten mit ihrem Programm: Wir sind nicht nur ein großer Urwald mit einem fröhlichen Volk, sondern wir haben ganz viel. Nämlich alles, was wir brauchen, um uns vom Öl unabhängig und damit das Volk glücklich zu machen. Die erste Notwendigkeit, auf die sie gestoßen sind, das ist, dass sie dafür überhaupt die ganze Ölförderung, das ganze Ölverkaufen erstmal so richtig umfassend erschließen müssen. Mit Ausweg oder nicht, stell diesen Gedanken vielleicht nochmal zurück. Da wäre ich vielleicht auch nicht ganz richtig verstanden. Ich wollte sagen oder habe gesagt, und zwar in drei unterschiedlichen Fassungen, jetzt sage ich die dritte nochmal, bei jedem Versuch, sich aus dem Status eines Ölstaats rauszuwirtschaften, reproduzieren die das versuchen, alle Widersprüche, an denen sie gerade als Herrscher über einen Ölstaat so gelitten haben. Der erste besteht darin, dass, um den sind die Chavisten nicht drumherum gekommen, die sind angetreten mit dem Programm, wir werden mal was anderes als eine Ölquelle mit 30 Millionen armen Menschen. Und das Erste, was ihnen eingefallen ist und einfallen musste, war, wir müssen uns überhaupt erstmal so richtig zur Ölquelle machen. Da ist der ganze Einstieg in den Ausstieg, ist ein Einstieg in noch viel mehr Einstieg. Um halt diese U-Bahn-Metapher zu gebrauchen. Worauf du verweist, und das sind dann die Stellen, an denen das private Unternehmertum so seine Schnitte gemacht hat, wo es versucht hat, vielleicht sogar auf seine Extrakosten zu kommen unter dem chavistischen Programm. Da ist mal hier der allererste große Punkt ist das gewesen. Er muss die übrigens damals auch ziemlich da niederliegende, Klammer auf, Klammer zu, Ölwirtschaft erstmal wieder so richtig pflegen. Und das heißt, ein Großteil natürlich des Aufwands, natürlich jetzt im Sinne von logischerweise, notwendigerweise, dessen, was man erlöst, geht dann eben doch wieder gar nicht in, man macht sich davon unabhängig, sondern man baut das mal so richtig aus. Weil es eben die einzige Quelle ist, über die man verfügt. Und muss das mal ernst nehmen, dass dieses Venezuela, das ist ein Land damals, als der Chavez das übernommen hat, das war ein Land quasi ohne Industrie. Das saß mal vor, weiß ich nicht, 30 Jahre vorher sah es noch ein bisschen anders aus. Aber da lagen zwischen dem großen Ölboom und Chavez lagen 20 Jahre Abrissbirne einer staatlichen, vom IWF betreuten Krisenpolitik, die darin bestanden hat, dass alles gestrichen wird, was sich nicht unmittelbar kapitalistisch lohnt. Der Chavez hat einen Spruch gemacht, jetzt bist du schuld, dass ich ihn noch vorlese. Ein solcher Reichtum, das war 1999 während seiner Antrittsrede, ein solcher Reichtum, die weltweit größten Erdölreserven, die fünftgrößten Erdgasreserven, wir sind eines der Länder mit den größten Süßwasserreserven der Welt, mit Millionen Hektar fruchtbarer Erde, ein riesiges Territorium, ideal für Tourismus. Dann kommt's, ein junges, fröhliches, zotiges, karibisches Volk. Und unter dem Strich bleiben 80% Armut. Ein aufrechter Mann in beiden Hinsichten. Was man dem entnehmen kann, ist, wenn er auf sein Land schaut oder geschaut hat, als er auf sein Land geschaut hat und gesagt hat, ein riesiger Reichtum, da sind ihm lauter Sachen eingefallen, für die gilt ernsthaft das, was ich am Anfang gesagt habe. Die sind eigentlich gar nicht Reichtum, sondern das sind natürliche Voraussetzungen für Reichtum. Der hat, um überhaupt aus seinem, um aus dem ganzen Zeug was zu machen, nichts gehabt, was es dafür braucht. Und da braucht es auch unter zotigen, fröhlichen Kariben ein bisschen mehr als Zotigkeit. Da braucht es Produktionsmittel. Das wird dir, ich höre schon, dass du ein sozialistisch geschulter Mensch bist und dich mit der Sowjetunion auskennt. Da wird dir der Begriff Produktionsmittel wird dir was sagen. Ohne die kriegst du eine gesellschaftliche Reproduktion, womöglich dann eine, die sogar einen nationalen Sozialismus macht, also einen Sozialismus in diesem Lande. Das geht nicht mit Schweiß und guter Laune. Von daher war klar, und gerade weil er so entschlossen war, erstmal überhaupt nicht wegen seiner Inkonsequenz, sondern wegen seiner Konsequenz, weil der auch bitter ernst gemeint hat, die ganze Bilanz, die er zieht unter die Politik seiner Vorgänger, die besteht aus nichts als 80% Armut. Das hat er sich nicht abkaufen lassen und hat gesagt, da mache ich jetzt alles anders und nachher geht es uns gut. Und hinterher sind alle froh und fröhlich. Gerade dafür, weil er das so ernst gemeint hat und gemessen daran, ist diesem Land einfach alles abgegangen, was es dafür braucht. Und deswegen ist die erste entscheidende Maßnahme auch bei ihm, auch bei Ihnen, den Chavisten, gewesen. Jetzt müssen wir uns erstmal überhaupt richtig in den Weltölmarkt einklinken. Und dass ihm das zwischendurch mal vergleichsweise gut gelungen ist, im Sinn von, da haben sie wirklich mehrere Jahre lang viele Milliarden Dollar verdient. Das ist nie und nimmer Produkt der Entschlossenheit gewesen, sie wahnsinnig volkreich zu benutzen. Wahnsinnig volksfreundlich, will ich sagen, zu benutzen. Sondern dass er überhaupt so weit gekommen ist, auch da würde ich ohne über sein Programm und über den Idealismus von dem jetzt im Einzelnen zu rechnen, aber da würde ich oder was würde, ich bestehe drauf, dass man erstmal zur Kenntnis nimmt, das hat sich der Konsequenz, der Entschlossenheit jedenfalls verdankt. Erstens, was er wollte, dass er gesagt hat und beschlossen hat und dafür gesorgt hat, jetzt werden wir mal so ein richtig fetter Ölstaat. Gerade damit wir davon wegkommen, und zwar in einer volksfreundlichen Weise wegkommen. Nicht als Hunger- und faschistisches Autarkieprogramm davon wegkommen, sondern so, dass die Leute jetzt was davon haben. Das hat denen die Notwendigkeit beschert, überhaupt sich in den Weltölmarkt, und das heißt nun mal, nach dessen Regeln einzuklinken. Zweitens, dass sie das konnten. Das wiederum ist überhaupt gar nicht einfach Resultat ihrer Entschlossenheit, sondern des Umstands, dass sie in eine damals in vor allem in eine, ja, eigentlich muss man sagen, in Bushs Weltkrieg gegen den Terror hineingerutscht sind, in dessen Zuge die Ölpreise Ausmaße angenommen haben, schüttelt man heutzutage nur noch den Kopf. Wirklich, bevor du dir denkst, haben sie vielleicht irgendwas anbrennen lassen bei der Verwendung davon, waren sie an irgendeiner Stelle inkonsequent, betrachte mal empirisch und mach dir dann theoretisch einen Kopf drum, was sie gemacht haben und wozu sie sich genötigt gesehen haben. Und was sie sich übrigens auch so peu à peu haben beibringen lassen. Das war erstmal übrigens nicht, ich mache ganz viele Kompromisse mit einer übrig gebliebenen Compradoren-Bourgeoisie aus der Zeit von Hast du nicht gesehen, sondern er hat erstmal ein, das wird dir ja vielleicht bekannt sein noch oder so, ein Streik seines gesamten Ölwesens, seiner gesamten Ölbranche am Hals und zu bekämpfen gehabt. Und da hat er übrigens, bevor er Kompromisse geschlossen hat, hat er erstmal ganz viel Machtkampf geführt und da viel ausgetauscht und so weiter. Mit allem, was das dann heißt, wenn du auf die Weise ein nicht industrialisiertes, zur Ölquelle verkommenes Land übernimmst und dann davor stehst, dass du mit Kapitalisten, mit wem denn sonst, das zu einem Öl, also zu einem, wieder mal zu einem properen, wirklich Ölexporteur machen musst.
Ja, ich.
Der hat die Ölanlagen, die er gebraucht hat, der hat die unter Garantie nicht geschenkt gekriegt, weil er rumgelaufen ist und gesagt hat, ich will sie diesmal echt volksfreundlich verwenden. Sondern das war natürlich das Einfallstor dafür, dass lauter Geschäfte und lauter Geschäftssinn sich dann auf ihn gerichtet hat. Da ist doch dein Lenin-Spruch, an den darfst du dich erinnert fühlen, aber vielleicht ist der die Wahrheit dieses Spruchs dann doch etwas weniger aufbauend, als Genosse Ulyanov noch gemeint hat. Sehr weit haben sie es ja dann irgendwie damit auch nicht gebracht.
Die guten Wissen. Ja, warte nochmal, ich habe den schweren Verdacht, du machst das ein bisschen leicht in dem Sinn, dass du mit dem Chavez-Programm fertig bist, ohne dem ein bisschen genauer nachzusteigen, weil das Verdikt, das war keine richtige sozialistische Revolution, also zum Scheitern verurteilt. Das ist sehr abstrakt, billig und hat mit Chavez wenig zu tun. Das war halt nicht sein Programm. Nur das positive Gegenbild, das ich ein bisschen herausgehört habe, vielleicht ist er Unterstellung, aber das positive Konzept ist ziemlich geschwindelt, sage ich mal so. Weil deine Vorstellung, man hätte halt gleich alles, die komplette Ökonomie verstaatlichen müssen, und die Bourgeoisie entmachten müssen, die schwindelt sich drüber hinweg, dass nichts da war. Das war doch die Eingangsbilanz von Chavez, die er vorgelesen hat. Öl, Gas, Erde, Wasser, sonst nichts. Da gab es keine Wirtschaft. die zu verstaatlichen gewesen wäre, mit abgesehen von der Ölproduktion. Na ja gut, und das ist ja dann die PDVSA geworden, dort haben sie es ja gemacht. Und das andere ist auch erschwindelt. Das ist diese lockere Formulierung, und die verrät wenig Ahnung vom Weltmarkt. Die lockere Formulierung, irgendwen hätte es schon irgendwo gegeben, der Öl gekauft hätte, und damit hätte man doch was machen können. Nein, tut leid, da ist man von dem, wie es wirklich zugeht auf der Welt, nach welchen Gesichtspunkten, Prinzipien, Erlaubnissen und Verboten hier gekauft und verkauft wird, meilenweit weg, mit es hätte schon irgendwen gegeben. Nein, siehst ja Gott. Verstehst du, ja. Die lockere Vorstellung, der Weltmarkt ließe sich doch für beliebige Zwecke benutzen, wenn man nur vorher alles verstaatlicht und dann eine Staatswirtschaft auf Öleinnahmen aufbaut. Die ist ein bisschen sehr, sehr, sehr locker und sehr erschwindelt.
Ich will mal da gleich anknüpfen. Und jetzt hast du mich halt auf den Empirietrichter gebracht. Die Chinesen, irgendjemand hat es aus der Ecke vorhin gemurmelt, als du hast vorgeschlagen, vielleicht hätte ihnen Russland ja noch was abgekauft. Das haut nicht ganz damit hin, dass Russland selber immer gut damit zu tun hat, sein Öl an den Mann zu bringen, an den Markt. Aber China ist doch ein großer Nachfrager. Und was heißt das eigentlich unter den Bedingungen eines Weltmarkts kapitalistischer Nationen, wenn man, also darauf zu setzen, dass wenn einen das sozialistische Programm, dieses bisschen Aufstand im Hinterhof der Amerikaner, einem deren Feindschaft einbringt, dann kann man doch allemal auf irgendwen setzen, der sich doch irgendwie findet, einem was abzunehmen. Erstens beschränken sich ja dann amerikanische Verbote gar nicht einfach nur auf den Handel mit den USA, sondern sie verbieten dann überhaupt der ganzen Welt, soweit sie es vermögen, mit diesem Land Handel zu treiben. Bei China vermögen sie das nicht. Da will ich gerade sehr empirisch drauf kommen. Und was heißt das jetzt für das Verhältnis dieser beiden Länder? Die Chinesen sind ganz groß dabei, da in die Bresche zu springen. Aber das tun sie nicht, und das wäre ja auch noch schöner, so viel Dialektik haben ja noch nicht mal diese Ex-Maoisten drauf, dass sie sagen, jetzt wo wir endgültig die große kapitalistische Weltmacht werden, werden wir zur Patenmacht aller sozialistischen Ausbruchsversuche. Ja, so geht's bei denen dann auch nicht zu. Sondern wenn du das mal empirisch studierst, wie China sich da einklingt, bei Venezuela und im Zusammenhang mit Venezuela dann auch beim Iran, aber allein bezogen auf Venezuela, da vergeht ja jede Hoffnung, hoffentlich. Weil das nämlich von Seiten Chinas, was eine nach einerseits knallhart kapitalistisch kalkulierende Nation ist, zweitens eine, die gerade wegen ihres großen kapitalistischen Aufschwungs ihre gesicherten Ölquellen weltweit arrondiert und das drittens überhaupt mit einer Konkurrenz verbindet in Sachen strategischer Bestimmung von Weltmarkt und wie es auf dem zugeht und Weltordnung. Bei dieser Nation folgt mit Notwendigkeit raus, und das lässt sich empirisch studieren, da erinnere ich dich nur an die letzten Regelungen über die Tanker zwischen Venezuela und China, dass das ein eiskaltes Krisengewinnlertum ist. Die Chinesen ziehen die Venezolaner und auch die Iraner einfach komplett über den Tisch. Die nutzen die Notsituationen von diesen Ländern nach Strich und Faden aus. Und das heißt bei China, strategisch gedacht, die bringen sich, so gut sie es können, auf 20, 50, es gibt Verträge oder jedenfalls Verhandlungen, die gehen auf 99 Jahre. Die bringen sich strategisch in die Verfügung über die natürlichen Reichtümer dieses Landes. Und nebenbei sind sie Preisdrücker ohne Ende. Und nebenbei finden sie es noch, aber das, da geht kapitalistisch gesehen alles in Ordnung bei dieser Ungerechtigkeit. Nebenbei halsen die jetzt den Venezolanern und Iranern sogar noch die Versicherungskosten für die Tanker auf, weil keiner will mehr diese Tanker versichern, die aus einem von den beiden Ländern überhaupt Öl und Gas exportieren, und nützen einfach eiskalt aus, dass Venezuela zwischendurch eine pure Not hat, dieses Öl physisch außer Landes zu bringen, weil sie keine Lagerstätten mehr hatten. Wo da der, wo du wirklich rein empirisch betrachtet. Aber wie gesagt, das folgt doch der Logik, das folgt doch der Logik dieses Weltmarkts und der politischen Mächte, die ihn einrichten.
Also ich will nicht behaupten, dass Chavez nicht entschlossen gehandelt hat oder nicht von dem überzeugt war, was er gesagt hat oder sowas. Ich glaube wirklich, dass er im Prinzip ein ehrlicher Revolutionär war. Ich glaube, was ihm gefehlt hat, war wirklich eine wirklich ausgearbeitete revolutionäre Strategie und revolutionäre Theorie. Ich würde sagen, dass er daran irgendwie gescheitert ist. Und ich denke, er hätte natürlich nur ein sehr kurzes Handelsfenster gehabt, irgendwie das umzusetzen. Und deshalb hätte er immer eine sehr straffe Theorie und Strategie gebraucht. Aber ich denke, wenn er jetzt zum Beispiel das Öl an die Chinesen verkauft oder gesagt hat, wir verkaufen es euch zwar vielleicht etwas unter dem Weltmarktpreis, aber wir bauen selber weiterhin das Öl ab. Und wir kaufen dafür von euch auch die Anlagen, aber zu normalen Preisen und nicht zu überhöhten Preisen, irgendwie sowas auf die Art. Dann hätten sich die Chinesen aus rein kapitalistischem Interesse darauf eingelassen und dann hätte es Venezuela sofort anfangen müssen mit diesem, mit Hilfe von diesem Außenhandel Industrie dann auch einzukaufen, mit Hilfe von diesem Außenhandelsmonopol Industrieanlagen und so einzukaufen, um sich wirtschaftlich unabhängig vom Öl zu machen.
Das hätte man halt das hat's doch getan.
Schnelles Tempo.
Das hat doch alles stattgefunden.
Ja, aber ich wenn du behauptest, die hätten keine Strategie gehabt. Das war vielleicht eine Revolution, ja, aber die Strategie war doch ganz klar.
Aber nicht die
es geht darum, das Öl zu verkaufen und aus den Öleinnahmen den Aufbau eines modernen Industriestaates, Proletariat eingeschlossen, zu subventionieren, auf das dadurch eine Aufwärtsspirale in Gang käme. Das war die Strategie, die ist einige Jahre verfolgt worden.
Das Problem war, dass der Staat nicht selber den Außenhandel betrieben hat, sondern dafür weggenutzt hat, dass immer eine Hafenbourgeoisie halt irgendwie verwendet hat. Also die, eine Bourgeoisie, die keine Produktion betrieben hat, sondern nur diesen Handel und dabei halt irgendwie versucht hat, möglichst viel aus dem Land rauszuholen. Um sich
das eben gewesen, Profite zu sichern. Sie hätten nur die Hafenanlagen
verstanden,
das wäre es gewesen.
Er hat nur das Wort Hafenbourgeoisie verwendet, damit war jetzt nicht gemeint, die Hafenanlagen selber, sondern
dass
die Bourgeoisie im Hafen existiert.
Also das ist nicht
produziert, sondern nur im Hafen
angehört. Deine ganze Konjunktiv 2. Der lebt von Unterstellungen, da hat er dich bei seiner ersten Wortmeldung darauf hingewiesen. Der lebt von Unterstellungen, die zeugen von einer, also wir nehmen ja alles nicht persönlich, die zeugen zumindest an der Stelle davon, dass du von den Gepflogenheiten des Weltmarkts sicher weißt, aber mal vornehm absiehst. Das mit der Hafenbourgeoisie, ich weiß, was damit gemeint ist. Wenn du dich fragst, wie geht denn das überhaupt? Auf dem Weltmarkt kaufe ich mir das ein, was ich brauche. Von Windeln angefangen für die Kinder bis hin zu ganzen Industrieanlagen, und das war alles im Programm. Dann hast es nun mal mit Kapitalisten zu tun. Und die Idee, man als Staat, man diktiert, obwohl man keine Diktatsmacht hat, man diktiert den Kapitalisten alle Bedingungen dafür, dass der Außenhandel dann auch so funktioniert, dass das sozialistische Programm trotz aller Widersprüche davon nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern vorankommt. Das ist eine Verharmlosung dessen, was Weltmarkt ist. Und da stellst du nicht gut in Rechnung, dass es den Weltmarkt, das war ja der dritte große Punkt von denen, die ich weiß gar nicht, ob einer mitgezählt hat, aber es waren drei, die ich versucht habe, mal so wenigstens kurz durchzuführen, dass es den Weltmarkt und seine ökonomischen Sitten und auch die Freiheiten der ökonomischen Subjekte, die da agieren, überhaupt nicht getrennt gibt von den Kalkulationen und von den Setzungen der politischen, der staatlichen Subjekte. Weißt du, wenn der, du musst dir mal überlegen, weil jetzt haben wir, irgendjemand hat China ins Spiel gebracht, und das ist ja auch sehr gerecht, wie viel Macht es auf Seiten Chinas gebraucht hat, überhaupt das durchzuhalten. Ich mache Weltmarktbeteiligung, aber immer nur an den Stellen und immer nur zu den Konditionen, wie sie für mich nützlich sind und wie sie auf jeden Fall das, was ich will, nicht unterminieren, sondern voranbringen. Und zwar angesichts dessen, dass dieses Programm nicht der Aufbau des Sozialismus, sondern dessen Umwandlung in Kapitalismus ist. Wie sehr das dran gehangen hat, dass das eine Atommacht mit 1 Milliarde Leute ist und die tatsächlich alle Einsprüche des Westens haben abblitzen lassen können, die immer so gingen: wenn ihr euch an unserem Weltmarkt beteiligt, dann zu unseren Konditionen. Und dem haben sie das Doppelte entgegensetzen können. Erstens, nein, so viel Macht haben wir, wir lassen uns hier nicht reinregieren. Und zweitens, nicht zu unterschätzen, so wertvoll sind wir für euch allemal als Handelspartner, so nützlich, dass ihr euch dann wohl doch darauf einlasst, dass die Geschäfte zu unseren Konditionen stattfinden. Aber wirklich, da merkst du, was es überhaupt braucht, was die Einstiegsklausel dafür ist, mal als so eine Aufsteigernation wirklich den Weltmarkt, aus dem Weltmarkt was für sich zu machen, den Weltmarkt für sich zu benutzen und wie gesagt nicht für den Sozialismus, sondern für einen Aufstieg zu einem nationalen Kapitalismus. Jetzt musst du mal ins Verhältnis dazu setzen, Chavez, der hat was vorgefunden, eine Ölindustrie, die war komplett besetzt und bestimmt durch die kapitalistischen Interessen, erstens des Auslands an ihr und zweitens der inneren Bourgeoisie. Der musste denen das erstmal abknöpfen. Was heißt, das darfst du doch mal nicht unter Wert verkaufen, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dieser Streik. Die haben ihm, der hat die gesamte Ölbranche hat gestreikt und hat dem Land die einzige Geldquelle, die es hat, abgeschnitten. Dann hat er gesagt, okay, dann entmachte ich euch alle. Das heißt aber unter den, in der Welt, in der man lebt, wo kriegt dann die Ingenieure her, die es doch erstmal gar nicht gab, außer außer bezahlt durch die auswärtigen Unternehmen und deren innere Kostgänger und Mitprofiteure. Der hat damit zu tun gehabt, dass er dieses Zeug unterhalten muss und so weiter und so fort. Das heißt, und gerade wenn du dir die Empirie anschaust, vor allem dessen ersten Jahre sind davon geprägt, dass er merkt, dass die Chavisten überhaupt erst allmählich mitgekriegt haben, womit sie sich alles anlegen und also dann deswegen auch anlegen müssen und parallel dazu immerzu vorgeführt gekriegt haben, womit man sich schlecht anlegen kann. Wenn der ganze große Plan ist, ich kaufe mir alle Voraussetzungen für einen Sozialismus auf dem Weltmarkt ein. Das ist keine Frage der Schleue dieser Sozialisten. Sondern das ist eine Frage, ob der Weltmarkt überhaupt auf ihr Öl gerade noch gewartet hat. Und zweitens, zu welchen Konditionen er es ihnen abpresst. Und drittens, ob die den Weltmarkt dann nicht machen, sondern beaufsichtigen, der Meinung sind, dass das so überhaupt alles noch mit rechten Dingen zugeht.
Also ich denke halt, dass die Aufsicht des Weltmarktes sehr eingeschränkt ist, weil im Prinzip auch die Politik der großen kapitalistischen Staaten wird eigentlich weniger von irgendwelchen Politikern bestimmt, sondern mehr von den Kapitalisten im Staat selbst. Das sieht man ja auch sehr gut irgendwie bei Trump jetzt, aber dazu will ich jetzt nicht mehr sagen, sondern bezüglich Empirie. Einerseits bin ich, dass die Empirie natürlich nur ein Teil der Dialektik ist, aber sie hat in vielen Fällen ihre Berechtigung und deshalb will ich jetzt noch ein anderes Beispiel nennen, das zwar nicht mit Öl zu tun, aber ich denke, dass der Handel nicht anders funktioniert, weil es um eine andere Ware geht. Es geht im Handel nicht um den Gebrauchswert der Ware oder um ihre physischen Eigenschaften oder sowas, sondern es geht eigentlich nur um zwei Größen. Das eine ist halt der Tauschwert und das andere ist der eigentliche Wert der Ware, also der Arbeitswert, jetzt laut marxistischer Theorie.
Nee, sag nicht, dass das marxistische Theorie ist.
Und das sind die zwei Werte. Es gibt dann noch den Preis. Der Preis ist der Tauschwert. Es gibt zwar auch noch den Gebrauchswert, aber der spielt im Handel keine Rolle. Oder ich sage jetzt mal, er ist nur eine Obergrenze für den Käufer. Also der Käufer wird nicht mehr für die Ware ausgeben als ihr Gebrauchswert. Und das ist die einzige Rolle, die der Gebrauchswert einspielt. Also er reguliert die Anfrage, die Nachfrage. Aber es geht halt um Angebot und Nachfrage, schwankt der Preis um den Arbeitswert. Es ist natürlich alles sehr vereinfacht dargestellt. Ja. Die marxistische Theorie besagt, dass der Preis sich nach Angebot und Nachfrage bestimmt, aber um den Arbeitswert schwankt. Das ist nicht falsch, sondern das ist die marxistische Theorie. Oder es ist ein Grundsatz.
Ja, bei einer Ware ist das so. Und jetzt war die. Nur kurz, ich lasse dich gleich wieder weiterreden. Ich sage nur einen Satz. Meine ganze nicht empirische, sondern theoretische Stellungnahme war dazu, dass Öl ist in den Händen dieser Länder keine Ware. Weitermachen.
Ja, aber dann könnte man sagen, dass bei Russland zum Zeitpunkt der Oktoberrevolution Getreide auch keine Ware war, weil Getreide eben auch das Einzige war, was die Russen damals in größerem Ausmaß produzieren oder nicht. Getreide ist vielleicht zu spezifisch landwirtschaftliche Produkte, besser gesagt, war das Einzige, was sie in großem Ausmaß produzieren und verkaufen konnten. Und die Landwirtschaft ist halt auch nur eine Form der Industrie, genau wie die Ölindustrie nur eine Form der Industrie ist. Und trotzdem hat es Russland geschafft, sich zuerst als sozialistischer Staat zu behaupten, dann ist der Sozialist oder als vorsozialistischer Staat besser gesagt, dann ist dieser Vorsozialismus halt nicht zum Sozialismus geworden, sondern zu einem deformierten Sozialismus. Oder
Du musst Schluss machen. Du musst Schluss machen.
Ja.
Weil Landwirtschaft ist keine Industrie, sondern Landwirtschaft ist Landwirtschaft. Und Öl ist auch keine Ölindustrie, sondern Öl ist Öl. Da wird ja ein Chemiker sagen können, dass das ein Gemisch ist aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen. Und zwar so gemischt, dass es schwarz und klebrig ist. Öl liegt in der Erde. Das ist keine Ware. Und Öl als solches ist keine Industrie. Und ein Ölstaat zeichnet sich als Ölstaat vor allem dadurch aus, dass das, was er hat, seine Hoheit nicht über eine Ölindustrie, sondern tatsächlich die Hoheit über dieses Kohlenwasserstoffgemisch ist. Ja. Aus. Da bist du mit Arbeitswertlehre und da bist du auch mit Landwirtschaft und ihren kapitalistischen Gesetzen. Stehst du da im Wald? Das ist was anderes.
Also der Unterschied,
das lass dir mal von den Marxisten sagen.
Das ist quasi ist deiner Meinung nach, dass bei der Landwirtschaft die
Tektonik der Staat hat gearbeitet, die aber das ist
auch alles. Hier kann man der Ölstaat eben für die Ölproduktion
verstanden, oder? Was in Russland eine Revolution gegeben hat, hat niemand bestritten, meines Wissens hier, dass deswegen überall alles möglich ist, wenn man es nur richtig macht, ist nicht daraus abzuleiten. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist, dass du gesagt hast, dort gab es Getreide.
Ja.
Ist schön. Getreide kann man wenigstens essen, aber Öl kann man nicht einmal in Venezuela saufen. Das muss man exportieren, damit kann man keine Ökonomie hochziehen. Es war das Langen und Breiten und dreimal und viermal
erklärt. Ja, aber Russland hat viel mehr Getreide produziert, als es selber verbrauchen konnte, jedenfalls die meiste Zeit. Es gab schon mit dem Bürgerkrieg und so gab es Hungernöte.
Das Schlechte ist, oder?
Dazwischen was fragen. Ja. Und zwar die ganzen Beispiele mit Russland. Du willst ja irgendwas zu dem heutigen Abend zu Venezuela damit erklären. Deswegen wäre erstens einmal mein Vorschlag, reden wir weiter über Venezuela, nicht über Russland. Und zweitens, nimm einmal das ernst, was er gesagt hat. Du hast doch vorher gemeint, die hätten mit den Erlösen aus dem Erdöl was Gescheiteres machen können, als sie gemacht haben. Sie hätten sich nämlich die Produktionsmittel kaufen können. Das heißt, wenn man am Weltmarkt als Ölstaat fremdes Geld erlöst, weil das eigene Erdöl woanders Reichtum ist, dann kann man sich mit dem Geld Sozialismus kaufen. Da müsste man dann sagen, mit Geld kann man sich alles kaufen, außer Sozialismus auf der Welt. Weißt du warum? Weil nämlich, wenn du Geld hast, ja, wenn du etwas verkaufst, wofür du Geld bekommst, dann musst du dem entsprechen, wofür Geld da ist. Wird nämlich eingesetzt dafür, dass Vorschuss gemacht wird für mehr Überschuss. Und wenn du jetzt ein Produkt wie Öl zu verkaufen hast, das nicht einmal eine Ware ist, dann musst du dich nach ökonomischen Gesetzmäßigkeiten richten, die außerhalb von dir stattfinden, die außerhalb von dir mit Macht ins Werk gesetzt werden und gegen dich exekutiert werden, wenn du auf dem Markt bleiben willst. Und dann kommt ganz sicher nicht raus, dass in dem Ganzen dein Interesse beheimatet ist mit dem Geld, dass du dir dann zu Hause Sozialismus kaufen kannst, oder kaufst du alle Produktionsanlagen und wenn es alle hast, sagst du, ich verkaufe kein Öl mehr, wir machen jetzt selber Sozialismus. Abgesehen vom imperialistischen Anspruch an die Staaten, ist das ökonomisch lächerlich, was du sagst.
Nein, ich sage doch nicht, dass es so einfach geht, das ist ein langer Komplex und ein
langer Übergang.
Es ist unmöglich.
Weil in Russland hat die Revolution nicht vom Export auf den Weltmarkt gelegt. Das war nicht der Witz damals und überhaupt.
Ja, sie hätten ihre Industrie nicht aufbauen können, wenn sie nicht Maschinen aus dem Ausland gekauft hätten für das Geld, was sie davor bekommen haben, um Getreide zu verkaufen, weil sie waren selbst so rückständig, dass sie nicht sich selbst irgendwie so schnell diese Entwicklung alleine aufholen können.
Ja, aber das
40 Jahre nach der Oktoberrevolution haben sie fast alles selber produzieren können, das schon, aber in den ersten Jahren war das nicht so. Sie haben in dieser Zeit trotzdem überlebt, ihren Staat trotzdem aufgebaut und trotzdem relativ bald ein stabiles Wachstum bekommen, also so noch ungefähr 10 bis 15 Jahre nach der Revolution. Ja,
ja und war das, was war das Ende vom Lied? Was war das Ende vom Lied? Das meine ich, was sie hinbringen, was sie hingebracht haben, aber eben du merkst ja auch, was sie hinbringen mussten, ist der Aufbau einer Macht, die sich der Anfeindung des ganzen Rests der Welt erwehren kann.
Ja. Wenn Venezuela es nicht schafft, irgendwie als Vorbild zu dienen und andere Staaten nicht dieser Revolution folgen würden, wäre das natürlich dann schon irgendwann mal zum Scheitern verurteilt. Nur denke ich, in wenigen Jahren auch die Lebensbedingungen schon so verbessern könnten und diese wenigen Jahre müssen sich halten und mal mit dem Aufbau ordentlich voranschreiten oder hätten sie machen müssen.
Das haben sie doch alles
wirklich. 10 oder 15 und dann werden andere weitere lateinamerikanische Staaten mitgezogen, die jetzt einen viel mächtigeren sozialistischen Block hätten bilden können.
Das ist wirklich, das ist pures Wunschdenken. Das nimmt wenig bis nichts zur Kenntnis von dem, was sie gemacht haben. Von wegen, sie hätten doch die Lebensbedingungen verbessern können, als ob das nicht ziemlich flächendeckend, ziemlich stattgefunden hat. Die Höhe des Absturzes, dass sie jetzt so scheiße dastehen, das ist die bittere Ironie.
Ja, der Absturz
der,
ist der, so gekommen. Der, gut. Mit einer anderen Politik hätten sie den lang genug verzögern können.
Ja, du denkst dir wirklich, Weltmarkt und Imperialismus wie eine politökonomische Experimentieranordnung und sagst, findest selbst kein Beispiel dafür, dass sie es ist. Deswegen rutscht er dann grammatisch immer so ins Märchenmäßige. Und abstrahierst sowohl von dem, nochmal, sowohl von dem, was empirisch stattgefunden hat,
es geht nicht, das heißt kein
als auch von dem, was stattfindet, geschweige denn, dass du mal zu einem theoretischen Urteil kommst. Außer zu einem sehr gewagten über das, was Tauschwert und Wert sind.
Nein, weil was irgendwie an der Definition von Tauschwert und Wert nicht genannt hat, gewagt ist. Oder was daran anders ist als im Marxismus, vielleicht haben es auch einige nicht richtig verstanden. Also der Tausch.
Nein, das muss denn, hör auf. Ich find's ganz grundsätzlich falsch und wenn ich das zu später Stunde mal sagen darf, als Marxist persönlich empörend, dass man ausgerechnet sich auf Marx Arbeitswertlehre oder was man dafür hält, beruft, um dann im Konjunktiv 2 drauf zu beharren, dass es irgendwie eine Möglichkeit geben muss, für eine Nation sich aus dem Imperialismus rauszuschwindeln. Du hast wirklich dafür nichts zu bieten, als lauter nicht existente Wirkungsketten, die auf lauter absurden idealistischen Annahmen und Cetero-Censio-Konstruktionen beruhen, um jetzt mal wissenschaftlich auch wieder zu werden.
Genossen, und der kann es wahrscheinlich besser erklären. Ich werde es auch mal mit ihm besprechen, wie er das genau gemeint hat.
Du kannst mal mit ihm noch was anderes besprechen. Du kannst mit ihm noch mal besprechen oder vielleicht besprichst du das mal mit dir. Wo eigentlich die Vehemenz herkommt, an so ein Land das anhängen zu wollen, dass es doch gehen müsste. Das ist eine eigene Seltsamkeit.
Aber Russland war auch ein schwach, ein
militärisch, ja, schwacher, sind ein wir dabei. Schwacher, wenn du das als einziges schwach gelernt hast aus deinem Studium der Geschichte, Russen waren auch ein Fremde.
Zeigt halt, was man sich auch als schwacher, nicht kapitalistischer Staat eine relativ lange Zeit gegen eine sonst kapitalistische Welt behaupten kann.
Ja, das unterschreibe ich dir.
Deine These ist, dass es bei Venezuela nicht funktioniert. Und ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was jetzt der entscheidende Unterschied ist, warum es bei Russland funktioniert und bei Venezuela.
Meine These ist nicht, dass es bei Venezuela nicht funktioniert, sondern der praktische empirische Ausgangspunkt ist die Anschauung, dass das gescheitert ist und zum Scheitern gebracht wurde. Und mein ganzer Versuch des Nachdenkens und zum Nachdenken Anregens hat darin bestanden, der Frage nachzugehen, ob das eine was mit dem anderen womöglich zu tun hat und wenn ja, was. Und in Abstraktionen der Art schwaches Land kann sich behaupten, treibe ich mich nicht rum, weil da wäre ich ja schön blöd, wenn ich sagen würde, das ginge nicht. Natürlich haben, ach was weiß ich, aber das interessiert mich nicht. Mich interessiert, was da ökonomisch stattgefunden hat und warum. Und mich interessiert, was das eigentlich, dass das Ende vom Lied ein Machtkampf ist. Ein imperialistischer Machtkampf erstens gegen Venezuela und dann zweitens auch noch um Venezuela. Ob das einfach bloß etwas ist, eine dumme äußere Beziehung, Bedingung, die, wenn man sie sich mal wegdenkt, nicht hätte sein müssen und ohne sie, weil weggedacht, hätte die Sache vielleicht auch schief gehen können. Vielleicht ist sie ja dann doch was anderes. Vielleicht ist arm, schwach, nicht kapitalistisch, aber ein bisschen Weltmarkt. Vielleicht ist das ohne die andere Seite überhaupt nicht zu haben. Das spricht einiges dafür. Du weigerst dich. Dir fallen lauter Äußerlichkeiten ein, da ziehst du Analogien und das hat alles bloß den einen Zweck, nämlich zu sagen, könnte gehen, hätte nicht scheitern müssen. Und das ist empirisch, da will ich gar nicht drüber reden, theoretisch ist es mindestens unerbaulich, unfruchtbar. Es erklärt nicht ein einziges Müh von dem, was es da gab und was es da gibt, im Übrigen bei Russland genauso wenig. Wenn das wirklich das Einzige ist, was du bei Russland an wesentlich hältst, dass es früher mal klein, schwach war, aber die haben diese wahnsinnig geilen Schwarzerdeböden, wo man immer das Ende nicht sieht und deswegen Weizen ohne Ende und irgendwie ist dann alles nachher in Sozialismus ausgeartet. Ja, wenn das deine Theorie über den realen Sozialismus ist, gute Nacht, aber dann, dafür hilft auf jeden Fall den sich nicht erklären.
Von Russland machen, das würde die Diskussion.
Dann lass es auch mal. Dann lass haltlose Analogien, lass du sie doch sein.
Aber
die in nichts anderem bestehen als auf falschen Abstraktionen, als in falschen Abstraktionen auf beiden Seiten des Vergleichs. Lass uns Schluss machen, das wird nicht mehr heute mit uns. Der
Situation was Ähnliches gemacht hat, deshalb würde ich sagen, dass empirisch einfach die Situation von Russland am nächsten drankommt, weil es gab zwar viele Staaten in derselben Situation in Venezuela, aber keiner davon hat das gemacht, was nicht gefordert hat,
aber gut.
Sofort. Die Einführung eines konsequenten, also die Schritte für die Einführung eines konsequenten Sozialismus in Gang zu setzen. Dass man den Sozialismus selbst jetzt nicht in einem Jahr einführen kann, ist wieder eine andere Sache, aber dass man sofort den richtigen Schritt in die Richtung angeht.
Du willst einfach nichts wissen von der Welt.
Ist die empirische Grundlage sehr beschränkt. Deshalb müssen alle Theorien, die auch bis zu einem gewissen Grad spekulativ sein,
genauso
wie der Marxismus anfangs auch nur halt eine mögliche Theorie war, bis er halt durch viele Entwicklungen bestätigt worden ist. Ja. Und zwar sowohl in kapitalistischer als auch nicht kapitalistischer
Entwicklung. Ich habe jetzt zwei Stunden mal erklärt, warum wenn man als Ölstaat antritt, man notwendig, weil von außen bestimmt, so wie es passiert ist, scheitert am Weltmarkt. Das hat er 2 Stunden lang erklärt. Kannst du jetzt zu irgendwas, was in die 2 Stunden gesagt hat, sagen, das ist falsch, weil, und nicht sagen, aber nach den 2 Stunden, die hätten doch übrigens was ganz anderes machen können. Und damit sagst du, alle Widersprüche, die du jetzt erklärt hast, die gelten gar nicht, wenn man es nicht will.
Sag
dagegen Argument. Und sag nicht, man hätte irgendwas anders machen können, nämlich Sozialismus. Oder zu kaufen, was das gar nicht, wo das gar niemand verkauft. Ne?
Ja, nicht den Sozialismus kaufen, nein, sondern die technischen Grundlagen für.
Ja, trotzdem will ich noch zusammen. Ich versuche es nochmal so, erst einmal, wenn man ständig konzeptionell an die Sache rangeht und wenn man sich die Frage stellt, was müsste denn passieren, wie müsste eine Strategie ausschauen, was müsste die Regierung machen, um das oder jenes in Gang zu setzen. Wenn man immer quasi das planmäßige Entwerfen der besseren Welt betreibt, dann gehen leider lauter Unterstellungen ein in dieses Konzept, um deren Kritik er sich halt 2 Stunden lang bemüht hat. Und nur ein Lesetipp, in Sachen Venezuela wäre es wesentlich wichtiger, sich über den Ölmarkt zu informieren und nicht über die Sowjetunion seinerzeit. Das ist nämlich das, woran die Lage tatsächlich hängt. Aber gut, das
ist. Ich weiß prinzipiell, wie der Ölmarkt funktioniert, das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, dass ich die prinzipielle Analyse von dem, was passiert ist, nicht bezweifle. Nur was ich bezweifle, ist die Schlussfolgerung, dass es irgendwie nicht anders möglich war. Mir ist klar, dass eine Theorie, die empirisch noch nicht getestet ist, im Prinzip eben nur eine Theorie ist, die richtig sein kann und falsch sein kann. Aber das war irgendwie für den Marxismus zu den Zeiten von Marx auch so. Trotzdem war es von Marx nicht falsch, die Theorie auszutesten. Solange es die Theorie zu erfinden, solange es keine empirische Überprüfung gibt, gibt es eventuell natürlich mehrere Theorien, die gleichberechtigt sein können. Und deshalb finde ich die Theorie, dass es keine Möglichkeit gibt, davon zum Sozialismus zu kommen, obwohl es noch niemand so richtig wirklich konsequent probiert und einfach für eine unzulässige Verallgemeinerung.
Das hat überhaupt niemand gesagt. Das wäre ja auch noch schöner.
Ich meine jetzt für den Staat wie Venezuela in dieser Situation, ohne dass in anderen Staaten vorher das Sozialismus.
Ich sage ja, du hältst das, du konstruierst dir ein Geflecht von Bedingungen zurecht. Das geht schon los mit was wollten sie, was hätten sie, was könnten die anderen und wenn dann und außerdem noch irgendeiner eingesprungen wäre, dann dem will ich noch nicht mal widersprechen. Das ist mir nur zu das ist mir zu blöd eigentlich, darüber mich zu streiten. Nur als Widerspruch gegen die Erklärung dessen, was stattgefunden hat, kann ich es leider nicht gelten lassen.
Ich sage es einfach nicht als Widerspruch gegen das, was stattgefunden hat. Es war nur als Widerspruch, dass das, was stattgefunden hat,
viel
anders stattfinden hätte können unter einem Präsidenten, der zumindest auf dem Papier sozialistisches Programm hat.
Hast du mich einmal im Irreales reden hören? Der ganze Irreales, der ist durch dich hineingebracht worden.
Ja, wenn man über Situationen redet, die aber nicht eingetroffen sind, sondern eintreffen, dann verwendet man halt den Irreales.
Das hat halt mit Theorie nichts zu tun, über das, was es gibt und was es gegeben hat. Und dazu zu sagen, das hat seine Notwendigkeiten, das ist was anderes als zu sagen, könnte ich mir ein Paralleluniversum vorstellen und bestreiten, dass es eins geben könnte, kann man jedenfalls nicht. Ich streite mich nicht mit dir darüber, was anders hätte laufen können, wenn sie was anderes gemacht hätten. Ich nehme zur Kenntnis, warum das so gelaufen ist, was sie gemacht haben. Und warum das genauso gelaufen ist, wie bei allen anderen Versuchen vorher.
Aber ich habe deinen Vortrag verstanden, dass du auch gesagt
hast. Ja, dann hast du ihn lauter.
Dass es nicht viel anders laufen kann.
Ja, du lebst in der Fantasiewelt und in der will ich dir recht geben. Ja, wenn das alles ginge, dann wäre das möglich. Ich habe keinen, wirklich, jetzt ist Schluss mit dieser Quatschdebatte. Wenn das deine Sorte von Sozialismus ist, dir auszumalen, dass er gehen könnte, dann herzlichen Glückwunsch.
Naja, ich habe nur kein Argument gehört, warum es prinzipiell nicht, kein für mich glaubhaftes Argument gehört, warum es prinzipiell nicht funktionieren kann.
Ja, dagegen habe ich auch kein Argument gesagt. Darüber rede ich nicht. Das ist ein Gegenstand, der erreicht mein Interesse nicht. Ich kritisiere mehr, dass du dir diesen Gegenstand machst, außer als dass ich sagen würde, so ganz immanent.
Warum kann ich diesen Gegenstand nicht machen? Nach der Theorie hätte irgendwie Lenin auch seine Theorie des Sozialismus nicht machen dürfen, weil irgendwie zu dem Zeitpunkt noch rein hypothetisch wäre gewesen, ist also zu dem, was ausformuliert hat.
Weil dabei nichts rauskommt. Erstens merkt man, du hast mich gefragt, warum teile ich diesen ganzen Zweck nicht. Erstens merke ich an dir, wie viel theoretische Verwahrlosung stattfindet, wenn man sich diesen Zweck hingibt. Wie wenig Kenntnisnahme überhaupt von Theorie, geschweige denn theoretische Urteile über sie, dann überhaupt noch zu haben ist. Wenn man die ganze Welt betrachtet unter dem Gesichtspunkt, könnte sie nicht auch ein bisschen anders laufen. Das ist mal das Erste, was ich dagegen habe. Das habe ich als Theoretiker dagegen. Als einer, der es gerne hätte, dass es ein bisschen anders läuft, habe ich dagegen, dass es einen davon abhält, von Kritik und auch davon, sie mal politisch zu machen und in irgendwas umzusetzen. Weil die Welt, wenn sie wirklich anders laufen sollte, dann muss man halt die ändern, die es gibt und nicht versuchen, hinterherlaufen, die leider nicht stattgefunden haben. Da wäre es irgendwie notwendig, sich mal klarzumachen, dass der Imperialismus dort gemacht wird, wo er stattfindet. Und was man gegen den überhaupt wem zu sagen hätte. Aber das sind Nöte eines Kommunisten, mit denen möchte ich dich nicht behelligen. Ich lasse es mal dabei. Du kannst vielleicht über deinen Willen am ganzen Venezuela das festzuhalten, vielleicht darüber erschrecken, wie wenig du überhaupt weißt über dieses Land. Und dann ist das schärfste Argument, was dir heute Abend eingefallen ist, du hast einen Kumpel, der könnte es total gut erklären. Merkst du nicht, dass da was falsch läuft bei dir? Was ich euch als Lektüre ans Herz lege, und die gibt es sogar kostenlos, das ist dieser Artikel, also das eine ist der über das Erdöl, ein strategisches Gut und seinen Preis, der ist im Gegenstandpunkt, glaube ich, im Jahr 2001 erschienen. Den liest man und man ist ein bisschen verblüfft darüber, wenn man sich mit dem Venezuela mal irgendwie befasst hat, was man alles in den ganz allgemeinen Bestimmungen dort über Ölstaaten und dass es Ölstaaten gar nicht anders gibt, als in dem Modus, sich aus dem Status des Ölstaats rauszuwirtschaften, was man da wiedererkennt. Das andere ist ein Artikel, der ist im Jahre 2007 erschienen. Das war der erste große Gegenstandpunkt-Artikel, also Artikel in unserer Zeitschrift Gegenstandpunkt über Venezuela, der venezolanische Aufstand im Hinterhof der USA. Und der ist insofern lesenswert, weil er genau das, die treten an, sind in ihrer Kritik dessen, was es gibt, sehr konsequent, nehmen sich das sehr ernsthaft vor, das Volk nicht in den Zuständen zu belassen, in denen es ist, und nehmen sich zugleich auch noch vor, das wird nicht einfach ein großes paternalistisches Betreuungsprogramm, sondern sie setzen ihr Volk in Stand, sich um sich selber zu kümmern. Und das kann man alles, das können sie, diese Chavisten, alles auf Basis dessen, dass sie das Öl und dann perspektivisch deswegen auch die Öldollars haben. Wie gerade dieses Programm und sie bei jedem Schritt dieses Programm umzusetzen, sie sich haben beibringen lassen müssen, wem sie damit alles auf die Füße treten. Wer ihnen dann deswegen auch alles in die Schnauze haut, wem sie umgekehrt dann mit ihrer Tour, mit ihrer Macht begegnen müssen. Welche, dass sie eben ein System von Interessen kaputt machen müssen, gegen das ankämpfen müssen, dessen Geltung zugleich das ganze Lebensmittel für den Kampf dagegen ist. Das ist so richtig das Antidot gegen jedes Fahrradkette.